Meine Aufgabe ist halt wirklich wach zu bleiben und immer Ausschau zu halten, die Boote anzufunken, um sich zu verständigen, dass wir verschiedene Kurse haben, dass wir uns nicht überfahren. Und Nacht 1 ist direkt schon der Radiofunk zu den anderen Schiffen abgebrochen. Ich hatte zum Glück noch ein Backup. Das habe ich in dem Moment aber nicht gemerkt und musste dann wirklich ohne Funk vor den Schiffen abhauen. Und ich glaube, einmal war es wirklich nicht viel mehr als eine Blauballlänge, die mich so ein paar hundert Tonnen Koloss da verfehlt hat. Vielleicht die gefährlichste halbe Stunde meines Lebens da draußen zwischen Wellen zu sein, die, ich will keine Zahlen nennen, das klingt eh übertrieben, wenn man das jetzt sagen würde, aber die Wellen waren einfach so hoch, dass du konntest halt den Himmel kaum sehen. Und für so einen ganz abstrakten Moment habe ich nur so eine weiße Form im ganz schwarzen Ozean gesehen. Du musst bedenken, ich habe da einen Kopftaschenlampen da reingeleuchtet und es sah halt aus wie die Unterseite von so einem Segelboot, was da Kopf über Wasser hing. Ich dachte, Gottes Willen, wir kollidieren. Ist mir klar, wo der Moment. Das ist die Unterseite von einem Wal. Und dieser Wal, der hat mich einfach als Spielzeug betrachtet. Und die Artenvielfalt wurde immer mehr. Auf einmal gab es Delfingruppen bis zum Horizont. Walbegegnungen so in 10-Tages-Rhythmus, also bestimmt so 14 Walgruppen insgesamt gesehen. Meeresschildkröten. Auf einmal bist du so weit vom Festland weg, dass der Sternenhimmel so klar ist, wie man es vielleicht nur sonst in Wüsten oder im Outback in Australien vielleicht mal sehen würde. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben bemerkt, was man an Land sonst selten sieht, dass die Sterne gar nicht weiß sind, sondern dass die auch in bläulich, rötlich, in verschiedenen Farben leuchten. Und irgendwann ist mir klar, ich habe jetzt noch 18% Akku und das erklärt sich eh relativ schnell am Ende. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch 1-2 Nachrichten nach Hause schicken können und dann habe ich keine Kommunikation mehr zum ganzen Rest der Welt.
Hallihallo, buenos dias, wie geht's dir?
Buenos dias, ja, sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank, Sebastian.
Hier zwei Halbspanier, Halbdeutsche zusammen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, ich bin auch einer.
Stimmt, Canaves, Sanchez, sehr cool. Da sind wir ja schon mit internationaler Prägung aufgewachsen, oder?
Auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen auf dieser Reise, ne? Dein spanischer Background hier und dort.
Ja, ich glaube generell auch einfach, um diese Begeisterung fürs Reisen zu finden, ne? Wenn du mit zwei Sprachen, mit zwei Kulturen aufwächst, das hat bei mir, glaube ich, schon von früh an irgendwie dieses Interesse an der Welt getriggert.
Ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Ich habe dein Buch verschlungen und ich finde deine Geschichte so unglaublich interessant und wir fangen einfach vielleicht mal so ein bisschen von vorne an, weil du bist jetzt, wie alt bist du jetzt?
Jetzt mittlerweile 28 Jahre.
28 Jahre, also vor 6 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, hast du eine krasse Diagnose bekommen. Du hast Sport studiert, Psychologie hast du studiert, oder?
Genau, Psychologie studiert, aber Sport schon immer als große Leidenschaft gehabt, ja.
Genau, sportlich sehr interessiert und sehr, sehr sportlich gewesen. Und ich glaube, du hast dich beim Sport irgendwie verletzt, sodass du halt abends ins Krankenhaus gefahren bist, weil du innere Blutungen hattest. Und die Ärztin, die dich freudig empfangen hat und so ein bisschen Smalltalk noch getrieben hat, hat nach dem Ultraschall schnell die Farbe im Gesicht verloren, hat den Raum fluchtartig verlassen und mit einer Entourage an weißen Kitteln, unter anderem dem Chefarzt, wieder zurückgekommen, der dir dann eine krasse Diagnose ausgesprochen hat. Was für ein krasser Moment. Du hast das in diesem Buch sehr, sehr gut beschrieben. Und viele Leute haben das Buch noch nicht gelesen. Ich hoffe, dass ganz viele Leute das im Nachhinein lesen werden. Aber erzähl mal, wie war das, dieser Moment, und was wurde gefunden?
Ja, der Moment ist wahrscheinlich kein Understatement zu sagen, das ist schon lebensverändernd doch tatsächlich. Du bist 22 Jahre alt, du studierst Psychologie. Tatsächlich habe ich mir die Uni in den Niederlanden zum Großteil auch danach ausgesucht, einfach wegen dem unfassbaren Sportangebot. Wie du schon gesagt hast, ich komme von einem Training ganz normal nach Hause und auf einmal ist da Blut auf Toilette gehen. Und erstmal denkst du natürlich, Sportverletzung mal eben kurz abchecken, war keine große Sache. Und ja, von einem Moment auf den anderen merkst du, wie die Ärzte, die ja normalerweise auch schon eine ganze Menge Sachen in ihrer Karriere gesehen haben, wirklich die Fassung verlieren. Es sind, da ist auf einmal steht der Chefarzt da, die Ärztin fängt an zu weinen und du sitzt da und denkst so, für eine Sportverletzung? Moment, was ist denn hier los? Und dann wird auf einmal dieses Wort in den Raum geworfen, Blasenkrebs. Und das war so ziemlich das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Dazu wurde mir dann auch erklärt, dass Blasenkrebs tatsächlich eine Krebsform ist, die normalerweise erst so ab dem 60. Geburtstag auftritt, also ganz, ganz selten auch bei jüngeren Leuten ist. Zudem, ich bin jetzt auch kein Raucher, also keiner der Risikofaktoren hat bei mir zugetroffen. Und so gesehen war ich mir eigentlich sicher, die Ärzte, die müssen sich vertan haben. Also das ist hier gerade eine Verwechslung oder ein falscher Film. Und ich habe es auch gar nicht ganz verstanden. Ich war relativ ruhig in dem Moment und dachte mir einfach nur so, wann endet dieser falsche Film?
Das kann ich mir vorstellen. Also du hast in deinem Buch hast du beschrieben, dass du zwar körperlich natürlich präsent warst, aber geistlich halt eben auch nicht. Also du hast wahrscheinlich irgendwie von diese Funktion eingenommen, dass du von außen deinen Körper so beobachtest, ne? Und du konntest gar nicht, ja. Du hast zwar geantwortet, aber du kannst dich nicht daran erinnern, was für ein Gespräch du geführt hast. Und das Krasse daran ist ja, dass die Welt dreht sich weiter. Irgendwann wirst du dann entlassen aus diesem Krankenhaus. Du wurdest dann, glaube ich, mit Montag haben sie dann den ersten Termin, dann ist die OP.
Genau.
Und dann sitzt du im Regionalexpress, im Zug auf dem Weg nach Hause und verstehst die Welt nicht mehr. Also hast dann irgendwelche Türen in die Hand gedrückt bekommen und dann musst du irgendwas mit deinem Leben auf einmal anfangen. Also du musst, alles ist irrelevant geworden.
Ja, absolut. Also wie du es gesagt hast, es war eigentlich so, als würde ich da sitzen und es ist wie so ein schlecht eingestelltes Radio. Du hörst die ganze Zeit irgendwas, aber du nimmst es nicht wirklich auf. Und auf einmal sitzt du dann im Regionalexpress, fährst durchs Ruhrgebiet. No offense, aber Ruhrgebiet, das spendet auch nicht so gut Trost, wenn man da die Innenstädte vorbeifliegen sieht. Ich habe erst da begriffen, was ich da wirklich gehört habe. Und als 22-Jähriger kannst du dir ja nicht wirklich vorstellen, wie es ist, wirklich alt zu werden. Aber dann von einem Tag auf den anderen zu hören, hey, du hast wahrscheinlich jetzt 6 Monate, Montag, also das war ein Freitag, du hast jetzt das Wochenende, dann gibt's die OP. Aber bei dem Zustand, der wird auf jeden Fall metastasiert sein bei der Größe, da bieten sich eigentlich keine Chancen. Also 90-prozentige Chance, du hast jetzt noch ein halbes Jahr. Und das kam halt ne von am Tag davor, war ich ganz normal mit Freunden essen, war trainieren. Das war ein ganz normaler Unitag. Und in dem Moment, da hinterfragst du dein ganzes Leben. Und mein Leben war damals wirklich aufs Reisen ausgerichtet. Also das Reisen, ne, wie schon angesprochen, mit internationalem Haushalt aufgewachsen. Den 18. Geburtstag immer herbeigesehnt, als ich noch ein Schüler war. Einfach, weil dann die Möglichkeit bestand, die beiden Reisepässe in die Hände zu nehmen und diese wunderschöne Welt zu entdecken. Und das war mein Leben. Da hat sich alles drum gedreht. Und auf einmal war mir klar, verdammt, mit so einer Diagnose, da gibt's noch eine ganze Menge Sachen, die ich nicht gesehen habe. Ich bin beim Reisen auch so ein bisschen so ein romantischer Mensch, der sagt, so besondere Orte, die will ich mir sogar manchmal aufbewahren und nicht zu früh sehen. Das muss der richtige Moment sein, mit den richtigen Personen, die richtige Art und Weise dahin zu kommen. Und dann dachte ich mir, verdammt, so ich habe die Pyramiden zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Das ist etwas, was ich schon immer tun wollte, Machu Picchu. Und jetzt auf einmal wird das alles nichts mehr. Also das war ein großes Gefühl von Verzweiflung, Trauer, aber auch totaler Fassungslosigkeit und Ungläubigkeit. Und trotzdem gab es da was im Unterbewusstsein, was mir gesagt hat, du hast immer nach Leidenschaften bisher gelebt und nicht nach Sicherheiten. Und irgendwie hat mir das Trost gespendet und mich eigentlich dann schon einen Schritt weiter denken lassen, zu sagen, was, wenn ich halt doch zu diesen 10% gehöre, die da doch irgendwie wieder rauskommen aus dieser blöden Situation, weil 90% Wahrscheinlichkeit spricht ja schon mal ziemlich gegen dich. Und das Wochenende habe ich dann mit meinen Lieben verbracht, mit der Familie, mit allen Leuten, die mir einiges bedeuten. Dann die Tage der Operation waren, ja, wie so ein Blur. Also ist alles an mir vorbeigezogen. Aber woran ich mich erinnere, ich wache auf und auf einmal strahlen mich eine ganze Menge unbekannter Gesichter an. Und das waren tatsächlich die Chirurgen, die sagten, pass auf, wir versprechen dir hier nichts. Ne? Wir warten jetzt noch den Laborbefund ab, aber eventuell hast du dein goldenes Ticket bekommen. Und so hat sich dann eine Woche später auch rausgestellt. Tatsächlich war dieser hochaggressive Tumor, der größer als ein Golfball, der in meiner Blase drin war, nicht festgewachsen. Und die Nachuntersuchungen haben gezeigt, es ist das goldene Ticket, es ist nicht gestreut. Und ich stehe trotzdem wieder als kerngesunder 22-Jähriger da. Und trotzdem ist natürlich nichts wie vor der Diagnose, weil, ne, so, wenn du dich mit dieser Vergänglichkeit auseinandersetzt, das ist nicht rückgängig zu machen.
Ja, das ist, also ich habe dieses Buch gelesen, dein Buch gelesen und ich dachte so, Alter, krass, also es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben und du nimmst den Leser auf jeden Fall gut mit und man kann sich so ein bisschen, ohne jemals so ein krasses Erlebnis gehabt zu haben, ne, also schwere Unfälle, Not-OP und alles drum und dran, alles durchgemacht, aber nicht mal ansatzweise das durchgemacht, was du da durchgemacht hast, wo du eigentlich ja quasi ja die Diagnose halt bekommst, also that's it, say goodbye, adios, amigos.
Ja.
Wie war dieses Wochenende mit Familie und Freunden? Also das muss doch ein unglaublich emotionale 36 Stunden ungefähr gewesen sein, die ihr da hattet. Also einerseits will man alles machen, was man noch machen kann und andererseits ist man doch irgendwie total festgefroren in dieser Gedankenwelt und alle, also so stelle ich mir das vor. Wie war das?
Ja, du hast absolut recht. Also es war, ich würde sagen, ein zeitloses Vakuum. Ich habe überhaupt nicht mehr gemerkt, welche Tageszeit es ist, ob es jetzt mitten in der Nacht ist, ob es 3 Uhr nachmittags ist, ob jetzt Samstag, Freitag, Sonntag. Es ist einfach verflogen. Also wenn du die Emotionen auf einmal so intensiv spürst und halt alle Menschen um dich herum diese Emotionen natürlich auch teilen und spiegeln, es war wie in so einer ganz surrealen Parallelwelt. Und ich war ja irgendwie immer noch davon überzeugt, das kann ja gar nicht sein. Also 22-Jähriger, diese Diagnose ohne irgendwelche Risikofaktoren, so ganz verstanden habe ich das natürlich nicht. Aber ich will natürlich nicht lügen, es war wahrscheinlich eines der schlimmsten Wochenende meines Lebens. Also sich damit auseinanderzusetzen, das ist einfach schwer. Ich glaube, in jedem Alter, also es war einfach wirklich Trauer und Hoffnungslosigkeit. Aber irgendwo, wie ich eben schon gesagt habe, aus diesem Unterbewusstsein kam irgendwie immer wieder so ein Kämpferimpuls durch, zu sagen, es gibt noch Sachen, die ich hier noch erleben will. Ich bin hier noch nicht fertig. Und da zu der Zeit hatte ich nämlich einen ganz, ganz großen Traum, nämlich 24/7 geträumt habe. Und tatsächlich hat nicht mal die Diagnose es geschafft, diesen Traum aus meinem Kopf rauszubekommen. Man muss dazu sagen, mein Kopf ist auch ziemlich eigenwillig und stur. Wenn sich da eine Idee wirklich festgesetzt hat, die hatte ich damals schon seit einem Dreivierteljahr, dann kriegt nichts und niemand die da raus, ich auch selber nicht. Und ja, dann war ich auf dem Weg in die OP und habe mir gesagt, dieser große Traum, diesen Herzenswunsch, den du hast, das ist eine ganz schön große Sache, da braucht man eine Menge Mut für. Aber wenn ich tatsächlich aus irgendeinem Grund die Möglichkeit kriegen sollte, das eines Tages zu machen, dann verspreche ich mir hiermit, es zu machen. Und so gesehen, dadurch, dass es gut ausgegangen ist, war diese Diagnose, die Operation, der Verlauf tatsächlich der Anstoß, mein Herz in die Hand zu nehmen und den Mut zu haben, das größte Abenteuer meines Lebens anzugehen.
Wahnsinn. Also über diesen großen Traum und dieses Abenteuer, darüber sprechen wir jetzt in der nächsten Stunde. Das ist schon echt erstaunlich und meinen imaginären Hut, den ich gerade nicht aufhabe, den ziehe ich vor dir. Ist diese Denkweise, die du da an den Tag gelegt hast, ist das etwas, was du in deinem Psychologiestudium gelernt hast oder etwas, was du schon immer in dir getragen hast?
Ich würde sagen, es gibt so ein paar Charaktereigenschaften, die man wirklich von Geburt an hat. Und Gott sei Dank bin ich mit zwei Sachen geboren, die zwar im, sagen wir mal, im normalen Leben nicht immer vorteilhaft sind. Zum Beispiel so eine gesunde Grundnaivität, immer zu glauben, dass ich das schon irgendwie schaffen kann. Und auch eine Sturheit, die Sachen dann durchzuziehen, was tatsächlich für große Expeditionen hat sich dann im Verlaufe der Zeit natürlich dann gezeigt, nicht ganz verkehrt ist. Tatsächlich habe ich aber im Studium auch gelernt, dass die Menschen, die glauben, dass sie etwas schaffen können, und die Menschen, die nicht daran glauben, in der Regel beide auf gewisse Art und Weise recht haben. So gesehen war mir klar, der Fakt, dass ich glaube, dass ich das schaffen kann und dass ich davon fest überzeugt bin und das angehen will, kann mich im Endeffekt auch dazu bringen. Und ich würde sagen, es war also ein Zusammenspiel, aber die Psychologie hat da schon ein kleines bisschen mit reingespielt, auf jeden Fall.
Das ist nämlich echt erstaunlich. Das ganze Buch liest man das nämlich ganz gut, dass da so eine Linie ist, dass dein starker Wille dich da durch verschiedene Situationen gebracht hat, die zwar nicht so schlimm wie eine Diagnose waren, die quasi dir eigentlich das Ende prophezeit haben, aber du ja mehrmals vor dem Ende oder dem gefühlten Ende standest auf dieser Expedition. Mhm. Die ja auch nochmal richtig krass gewesen sind und du da einfach niemanden hattest, der seinen Kopf irgendwie auf deine Schulter gelegt hat und gesagt, also das war Krass.
Ja.
Wie lange hat es gedauert bis zu dem Moment, dass du in Portugal in dein Ruderboot Storm gestiegen bist? Also von, sagen wir mal, Diagnose bzw. OP, das ist ja quasi mehr oder weniger die gleiche Woche oder ja, innerhalb von kurzer Zeit gewesen. Aber zwischen dem Moment und dem Moment, dass du halt wirklich losgefahren bist, wie lange hat das gedauert?
Ich würde sagen, das waren gesunde 3,5 Jahre Vorbereitung tatsächlich. Also es, ich glaube, wir Reisende lieben alle diese Idee von Rucksack packen, raus in die Welt, und bin ich auch totaler Verfechter von. Allerdings gibt es auch manche Dinge, die hier tatsächlich nur mit großer Vorbereitung angegangen werden können. Also ich hatte die Idee für ein Dreivierteljahr, dann kam die Schockdiagnose, die ich Gott sei Dank überstanden habe. Danach war für mich klar, jetzt der Moment. Also ich werde es tatsächlich machen. Ich habe dieses goldene Ticket des Lebens erhalten. Und ja, wenn dein Traum ist, über den gesamten Atlantik in einem Ruderboot zu kommen, dann stellen sich natürlich erstmal eine ganze Menge Fragezeichen. Also in jeglichem Aspekt. Natürlich erstmal die ganzen W-Fragen. Wie geht das überhaupt? Womit funktioniert das? Was braucht man dafür? Andererseits, ich war halt zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Studium beendet habe, 23, natürlich noch nicht in der Berufswelt aktiv, musste also quasi dann auch nochmal einsteigen und hatte mir vorgenommen, eine Expedition zu stemmen, die, kann man auch so sagen, eine 6-stellige Summe kostet. So gesehen nicht ganz einfach zu planen ist. Sprich, 3,5 Jahre intensivster Vorbereitung, einmal natürlich körperlich in dem Sinne von, du musst natürlich robust und stabil genug sein, um 14, 15 Stunden jeden Tag zu rudern, ohne dabei irgendwelche signifikanten Verletzungen zu erleiden. Sprich, Stärke ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber Stärke allein tut es natürlich auch nicht. Es braucht natürlich auch eine Menge Kondition gleichzeitig. Es braucht eine Menge Verletzungsresistenz. All diese Sachen kann man gut trainieren, aber im Endeffekt sind es nur Grundvoraussetzungen. Denn um jeden Tag über 4 Monate jeden Tag zu rudern, um an das andere Ende des gesamten Atlantiks zu kommen, brauchst du in allererster Linie eigentlich mentale Stärke. Du bist alleine auf einem Boot, was 6,80 Meter lang ist, circa 1,30 breit, und es hat eine kleine Kabine, ich würde mal behaupten 1,5 bis 2 Quadratmeter, die ist so, ja, schulterhoch maximal, vielleicht eher so bauchnabelhoch, in der du schlafen kannst und eine Menge Hightech-Equipment zum Navigieren drin hast. Und da hört man es eigentlich schon raus. Also es ist wirklich eine Hightech-Expedition. Sprich, als allererstes musste ich erstmal anfangen, neben dem Trainieren und dem Essensplan und dem Finanzplan wirklich zu arbeiten. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht nach meinem Studium. Habe bemerkt, im Psychologie-Bachelor, das liest sich ganz schön, aber damit verdient man natürlich auch nicht ein großes Expeditionsbudget innerhalb von kürzester Zeit, sodass ich dann selbstständig für mehrere Auftraggeber gleichzeitig gearbeitet habe. Und im Hintergrund immer dieser Gedanke, dieser große Traum zu sagen, ich würde gerne von Zentraleuropa bis nach Nordamerika nur aus eigener Kraft kommen. Also jeden einzelnen Schritt selber zu tun und damit auch keine Emissionen zu verursachen. Und so hat sich die Vorbereitung tatsächlich eine ganze Weile gezogen. Und ja, da kamen Hürden bei auf, die, hätte ich die vorher gewusst, hätte ich es mir vielleicht nochmal anders überlegt. Aber das ist das Gute bei einem Abenteuer, dass man vielleicht nicht vorher ganz genau weiß, worauf man sich einlässt.
Ja, absolut. Du hast jetzt so viele Dinge angesprochen, die ich jetzt ein bisschen versuchen werde aufzugreifen. Als allererstes, wie viele Herzinfarkte willst du deiner Mutter eigentlich noch machen? Denn nachdem deine Schockdiagnose kam, hast du dann, hat sie bestimmt auch nicht sehr freudig reagiert, als du ihr gesagt hast, ich gehe jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen rudern über den Atlantik, und dann mache ich auch noch das, was halt kein anderer bisher gemacht hat, weil ich mache nicht nur irgendwie Kanaren oder Azoren bis nach Antigua, sondern von Portugal bis nach Nordamerika. Das haben ja, alleine bist du der Erste, der das gemacht hat, ne?
Ja, tatsächlich wurde es vorher nicht gemacht. Also als ich es gemacht habe, hat es dann auch noch jemand anders gleichzeitig gemacht. Also wir sind die beiden Ersten, die es gemacht haben. Aber das wurde halt vorher ein paar Mal versucht, auch mit verschiedenen Crews mit mehreren Mitgliedern, wo es immer wieder gescheitert ist, sodass in einer absoluten Nischensportart wie dem Ozeanrudern, was ja schon außerhalb der Box ist, gesagt wurde, nee, das ist zu sehr outside the box, also den ganzen Atlantik von Festland Europa bis Festland Nordamerika, das kann man nicht rudern. Und erstaunlicherweise musste ich selbst bei der Abenteuer-Ozeanruder-Community feststellen, dass dann dieses, Wandern abseits der Paved Roads, der gepflasterten Wege, selbst bei denen nicht so gern gesehen war. Also es hieß einfach, du wirst dein Geld verschwenden, das ist gar nicht möglich. Es gibt einen Grund, warum das keiner macht. Aber allerdings gab es auch einen Grund, warum ich es gerne machen wollte, weil ich, wenn ich diese Expedition mache, super gerne vom ersten Tropfen Wasser an der Küste Portugals bis zur letzten Welle Nordamerikas rudern wollte. Und es ging nämlich auch nicht nur darum, es ging tatsächlich darum, die Strecke von Paris bis nach Pittsburgh zu überbrücken, um zu zeigen, dass wir quasi ganze Kontinente, ganze Ozeane und auch Sprachen überbrücken können. Und die beiden Städte hatten sich damals zusammengestellt, hatten gesagt, hey, wir können auch unabhängig von Regierungen uns für den Klimaschutz einsetzen. Das war eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, um meiner Reise auch noch ein bisschen ein übergeordnetes Thema zu geben, um es nicht nur aus eigenen Motiven zu machen, sondern auch Aufmerksamkeit ein bisschen zu gewinnen. Habe ich gesagt, passt. Also Pittsburgh, ich bin, seitdem ich kleiner Junge bin, Pittsburgh Penguins Eishockey-Fan, hat mich direkt angesprochen, der Artikel. Und deshalb, die Route war klar. Das einzige Problem war nur, es ist halt nicht möglich, zumindest laut den Experten. Und dann so kam auch ein bisschen der Buchtitel zustande. Dann kam einer, der hat es einfach gemacht. Wohl, die Leute dachten, es wäre gar nicht möglich. Aber das Schöne ist, dass, und das war auch das Motiv, zu zeigen, dass es immer irgendwie einen Weg gibt, nur wirklich wollen.
Ja, absolut. Du hast jetzt diese Paris to Pittsburgh Geschichte angesprochen, um dem Ganzen einen Kontext zu geben. Das ist die Nummer. Trump ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und die zwei Städte haben sich zusammengetan und haben eine große Anzeige oder so einen Artikel in der New York Times oder so veröffentlicht, wo sie gesagt haben, wir halten auch so zusammen und wir setzen uns halt auch fürs Klima ein. Und deshalb ist diese Idee dann gekommen, oder? Also erzähl noch mal ganz genau, wie das zustande kam.
Werbung. Leute, ich muss euch kurz vorwarnen, es besteht akute Fernwehgefahr. Ihr wisst, wie schnell die Zeit vergeht. Und bei Off the Path fliegen gerade die Plätze für unsere Gruppenreisen noch viel schneller weg. Ganz ehrlich, 2026 und 2027 werden absolut verrückt. Wir haben 9 Termine für die kommende Saison und extrem viel davon ist schon restlos ausgebucht. Sogar für 2027 haben wir jetzt schon 6 bestätigte Reise. Der Hype ist also absolut real und wie gesagt, vieles ist schon weg. Aber, und das ist eure Chance, wir haben noch ein paar wenige Plätze für 4 absolute Highlights frei. Wer ist also so spontan und bucht sich jetzt einen Platz? Im Juni geht's auf die Bikes. Unsere Gravel Austria Tour wartet. Kein Rennen, sondern mit Freunden entspannt durch die Berge fahren. Im August, der absolute Lebenstraum, Kajaken mit Orcas. Eine unglaubliche Kulisse, Orcas, Wale und Bären in der Natur. Im Oktober starten wir die Motoren für den Namibia Roadtrip. Ich liebe diese Reise, super abwechslungs- und tierreich. Und im November tanken wir Sonne und Buda wieder in Costa Rica. Österreich und Kanada verlassen das Programm nach 2026. Dies ist also eure absolut letzte Chance. Das sind alles Erlebnisse, von denen ihr noch euren Enkeln erzählen werdet. Also checkt die Termine gerne auf der Webseite. Ach so, ein neues Programm gibt es aber. Im September geht es auf den Wilderness Trail durch Botswana. 5 Tage wandern wir dort durch die Wildnis und ihr bekommt von uns alles, was ihr braucht. Die Frage ist also, wohin kommt ihr mit? Werbung Ende.
Ja, genau so ist es gekommen. Das ist eigentlich super zusammengefasst. Das Verrückte dabei ist, dass Donald Trump damals natürlich aufgrund von der Alliteration P. Paris, P. Pittsburgh die beiden Städte ausgesucht hat, hat natürlich auch noch im Hinterkopf gehabt, Pittsburgh, eine Stahlarbeiterstadt, bekannt dafür, dass selbst tagsüber die Laternen früher an sein mussten, weil da so viel Smog war, ist natürlich überhaupt kein Vorzeigevorbild in Sachen Umweltschutz gewesen und deshalb eigentlich gefundenes Fressen für ihn. Städte haben aber gesagt, ja warte mal, unsere Vergangenheit muss nicht unsere Zukunft bestimmen. Und Pittsburgh zum Beispiel ist von einer absoluten Stahlarbeiterstadt zu einem Vorreiter in Sachen Umweltschutz geworden. Ich fand, das war eine Message, die mit mir sehr resoniert hat. In erster Linie, weil ja keiner von uns ist ja ein Vorzeigevorbild in Sachen Umweltschutz, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich war es nicht, vor allem nicht durch meine absolute Reiselust. Ich habe natürlich jede Chance auch im Studium genutzt, um irgendwie zu reisen. Aber ich finde einfach diesen Hintergrundgedanken cool zu sagen, so ist, wir müssen nicht immer perfekt sein und alles richtig machen, um einen Impact zu machen. Wir können auch einfach mal sagen, heute stellen wir die Weichen ein ganz, ganz kleines bisschen anders. Und genau so kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, ich selber bin alles andere als ein Umweltvorbild. Aber gerade deshalb mache ich es jetzt einfach, um so ein bisschen zu zeigen, hey, wir können noch viel, viel weiter reisen aus eigener Kraft, als wir uns das zutrauen, als wir denken. Und für mich war es natürlich auch einfach eine Leidenschaftssache zu sagen, normalerweise viele Reisende gehen vielleicht auch daran zu sagen, das sind die Destinationen, die ich sehen will. Aber ich denke, das wirst du wahrscheinlich auch von deinen ganzen Reisen kennen. Im Endeffekt, der Weg zwischen den Destinationen ist ja auch immer super spannend. Ist wahrscheinlich der Ort, wo es keine Garantien gibt, wo Abenteuer entstehen können. Und da entdeckst du Destinationen, die ja die für ein Neuland sind. Und so war das für mich mit dem Atlantik auch. Ich bin ja hier im Rheinland aufgewachsen, keine Seglerfamilie, auch keine Ruderfamilie tatsächlich. Wenige Leute in meinem Umfeld, die, glaube ich, schon mal einen Ozean überbrückt haben. Aber das war so ein bisschen die Philosophie zu sagen. Gerade deshalb ist es dann das Perfekte, weil ich musste erstmal alles von der Pike auf lernen. Und in diesen 3,5 Jahren Vorbereitung hat sich dann wirklich auch alles um diese Expedition gedreht. Also alles, was nicht direkt mit der Expedition zu tun hatte, habe ich erstmal ein bisschen hinten angestellt, gesagt, ich habe viele, viele schöne Festivals und Partynächte mit Freunden erlebt. Das ist jetzt nicht Teil des Lebens, um mich vorzubereiten für den Ozean. Und dann ging es wirklich um Training, Ernährungspläne, ein Team um mich herum aufzubauen, an einem Wetterexperten, an einem Rudercoach. Ich musste natürlich ein Hightech-Ruderboot für den Ozean kaufen. Gibt's auch Manufacturer, also einen aktuell, glaube ich, den es in UK gibt. Und genau, was dann passierte ist, ich habe gerade ein Second-Hand-Boot eigentlich erworben. Dann kam der Brexit und dann kam Corona. Und dann war mein Boot auf einmal auf der Insel jenseits des Kanals gefangen, so dass ich ja glaube ich diese 3,5 Jahre gebraucht habe, um alle logistischen Hürden zu überwinden und dann endlich mit beiden Füßen im Wasser des Atlantiks in Portimao an der Algarve zu stehen.
Das ist total irre, also wie viele Stolpersteine da tatsächlich halt dir im Weg standen, die du alle sehr, sehr gut gelöst hast und halt irgendwie geregelt hast, um dein Traum zu verwirklichen. Ich glaube, das eine ist das Logistische, das andere ist das Finanzielle. Du hast ja vorhin gesagt, sechsstellig, ne? Also sechsstellig ist ja über 100.000. Das ist schon echt eine Hausnummer in dem Alter, das zu stemmen. Und ich glaube, was du halt auch gemacht hast, ist, du hast einfach jedem davon erzählt, ne? Und irgendwie ging die Nachricht dann halt auch an die richtigen Leute, die sich dann halt bei dir gemeldet haben, gesagt haben, hey, ich finde das cool, was du vorhast. Ich will dich sponsern.
Ja und nein, würde ich sagen. Also Anfang habe ich genau das gemacht. Freudestrahlen, weil ich dachte, das ist die geilste Idee, die jemals irgendwer hatte. Wie kann man davon nicht begeistert sein? Hab dann aber ganz schnell gemerkt, okay, Moment, das ist mein großer Traum. Ich finde das super. Und eine ganze Menge Leute finden das nicht so super, weil die sich fragen, was soll das, ne? Also wer macht sowas? In dem Moment habe ich mich auch erstmal dran zurückerinnert, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Das war während meiner Reise in Mexiko, wo ich einen Dänen kennengelernt habe, der ein Buch gelesen hatte, und über ganz viele Ecken habe ich davon gehört. Ich fand es zwar direkt auch faszinierend, aber ich habe mir auch erstmal die ganzen Fragen gestellt, was soll sowas, wie macht man sowas, wer würde sowas machen? Die Wer-Frage habe ich relativ schnell beantwortet bekommen, weil ich mich kenne und gesagt habe, jo, das passt perfekt. Mir hat beim Reisen schon immer so ein bisschen die Möglichkeit gefehlt, auch Leistungssport nebenbei zu betreiben. Das klang einfach danach, als könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dass ich dann ziemlich schnell motiviert war. Aber trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, in der Vorbereitung natürlich auch auf viel Gegenwind zu stoßen. Also Leute, die klar besorgt waren, andere Leute, die einen für verrückt erklärt haben, Leute, die teilweise sogar versucht haben, das irgendwie zu unterbinden, weil die das Gefühl hatten, okay, der hat nicht so ein gutes Decision-Making, also irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen den da reinreden, der macht hier gerade einen riesengroßen Fehler. Das gibt's alles. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, vielleicht war ich ein bisschen voreilig, direkt allen zu erzählen. Die Vorbereitung hat so viel Energie gezogen, das ist wirklich schwer vorzustellen, dass ich in dem Moment für mich eine Entscheidung treffen musste und gesagt habe, wenn ich es wirklich schaffen will, überhaupt in die Startlinie zu kommen, dann muss jetzt für eine Zeit lang, darf ich nur noch den Leuten davon erzählen, die mir auch Energie zurückgeben, die das unterstützen. Und dann irgendwann, als es dann auch realistisch war, als das Ozeanruderboot quasi hier vor der Tür stand, dann ging's los, das groß anzukündigen. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe, glaube ich, 85% der Kosten selber gestemmt im Endeffekt. Aber die anderen 15% sind dann wie Menschen halt eben sind, durch großartige Unterstützer zustande gekommen, die sich spontan bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, hey, wir sind überzeugt von der Idee, wir finden das super, was du machst. Und dann über Crowdfunding und eine Reihe Sponsoren stand ich dann irgendwann endlich auf Storm, auf meinem Bruderboot. Und dann konnte die Reise nach unfassbarer Vorbereitung dann losgehen.
Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn, in dem Alter das alles so zu stemmen, also 85% von dieser Summe, wo ein Wille, ein Weg, da wieder bewiesen, dass du, wenn du dir was vornimmst, das auch wirklich durchziehst und es dann überhaupt möglich gemacht hast. Wahnsinn. Dein Ziel ist es ja tatsächlich, halt so ja emissionsfrei wie möglich zu reisen. Wie schwer es ist, emissionsfrei zu reisen, hast du auch gemerkt, weil dann nicht alles nach Plan funktioniert. Ich denke jetzt gerade an die Brücke Vasco da Gama in Lissabon zum Beispiel. Da gibt's so eine kleine Szene in deinem Buch. Denn um halt nach Portugal zu kommen, von Deutschland aus, das ist ja auch schon Teil deiner Reise. Du bist von Deutschland über Paris, dein inoffizieller Startpunkt ist ja quasi Deutschland gewesen, dein offizieller Startpunkt ist ja Paris dann gewesen. Du bist mit einem Freund, Jonathan, nach Portugal mit dem Fahrrad gefahren. Das ist quasi der Start. Das ist Teil 1 deines Abenteuers. Wie war das? Also wie lange wart ihr da unterwegs?
Ich würde sagen, das wären so um die 4 Wochen gewesen sein, weil das war genau die Zeit, die Jonathan sich zwischen Jobs freinehmen konnte. Er ist einer meiner besten Freunde schon von klein auf. Und unterschlägt man vielleicht manchmal so ein bisschen bei der Reise. Es gab eine Fahrradtour von Paris bis runter in die Algarve. Und das war damals genau als, so ungehrliches Thema nochmal aufwerfe, aber das war in der Pandemie. Also, es war wirklich so, Frankreich hat gerade die Landesgrenzen geöffnet. Wir sind dann direkt rüber losgestartet. Es war dann im Juli und es war unfassbares Gefühl von Freiheit. Nach so langer Zeit des Reiseeinschränkungen, zu Hause sein, Lockdowns, wenig sozialer Kontakt, dann mit dem besten Freund zusammen auf dem Fahrrad zu sitzen, im Sattel durch Zentralfrankreich. Einfach wunderbare Sonnenblumenlandschaften, haben uns da die Sonne auf die Arme strahlen lassen. Dann der erste große Meilenstein nach 800 Kilometern. Das war damals noch eine große Distanz, würde ich behaupten, weil es ist halt wirklich, es war der Beginn der Reise. Und dann sind wir nach Bordeaux, ich glaube, das war bei Mimizan, an die Atlantikküste gekommen. Und dann wirklich vor Freude wie kleine Kinder die Fahrradtrikots vom Leib gerissen, die Räder eben noch kurz am Fischerpier geparkt und dann in die Wellen gestürzt und uns dann in den Armen gelegen und einfach gemerkt, so diese Art des Reisens, ich denke mal, viele Leute gehen eher davon aus, dass man ein bisschen Lebensqualität verliert, wenn man wenn man auf diese Art und Weise unterwegs ist, weil man nicht so weit weg kann, aber es war tatsächlich eine der schönsten Erfahrungen. Und dann sind wir von da aus weiter in den Süden, haben uns dann für eine längere Route sogar entschieden, weil Nordspanien so schön war. Da geht's dann bergauf, bergab, also Baskenland, Kantabrien,
ich finde die Region so schön. Unfassbar. So schön. Wo kommst du? Wo kommt deine Familie aus Spanien her?
Also die Familie von meinem Vater kommt aus Madrid und die Familie von meiner Mom kommt hier aus dem Rheinland. Also ich habe zwar einen baskischen Namen, Julen kommt aus dem Baskenland, aber wir kommen schon aus Madrid selber. Und so gesehen, wir machen zwar jedes Jahr auch in Spanien Urlaub. Das ist so ein bisschen dieses mit dem Auto runterfahren, dann dieser Pinienäquator, wo es auf einmal mediterran riecht und du in diesen wunderschönen Landschaften bist. Aber Nordspanien kannte ich auch noch nicht so sehr. Und dann haben wir da halt einfach jeden Tag Berg gefahren und trotzdem halt nur so einen Kilometer vom Wasser gewesen. Und dann halt irgendwie an den Klippen übernachtet, teils dann unter dem wunderschönen Sternenhimmel geschlafen und sind auch große Teile des Jakobswegs gefahren. Bloß waren da kaum Pilger, weil natürlich gerade der Lockdown war gerade erst aufgehoben. Dass wir eigentlich die ganzen Landschaften da für uns beide hatten. Das war schon ein Traum.
Ja. Also ihr habt da echte geile Erinnerungen geschaffen. Und dann seid ihr ja über Galizien runter, dann Vigo nach Portugal rüber. Das fand ich auch cool. Da seid ihr dann quasi rüber geschwommen und wieder zurück, um dann wieder das Fahrrad wiederzuholen. In In Lissabon ist das, glaube ich, der Moment gewesen, wo ihr zum allerersten Mal tatsächlich CO2 produziert habt, unfreiwillig, ja, weil ihr illegalerweise über eine Brücke gefahren seid, über die ihr nicht hättet fahren dürfen, weil es keinen direkten Weg für Radfahrer über, welcher Fluss ist das in Lissabon? Tejo?
Nee. Das ist der Tejo, ja.
Ah doch, ja. Es gibt keinen CO2-freien Weg darüber. Entweder du nimmst die Fähre, die CO2 produziert, oder aber du machst einen riesengroßen Umweg übers Landesinnere. Die zwei Brücken, die es da gibt, die sind für Fahrradfahrer nicht geöffnet.
Ja, so ganz gut geplant hatten wir das nicht, weil ich hatte damals nach meinem Bachelor in Lissabon gelebt. Sprich, wir hatten das einfach als Meilenstein unserer Reise markiert. Wir wollten unbedingt dahin einfach da einen Abend verbringen. Sind dann in Lissabon angekommen, haben es da auch gut gehen lassen. Ist einfach auch eine tolle Stadt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und dann am nächsten Morgen haben wir die Fahrrad-App geöffnet und uns gewundert, warum führt er uns denn nicht über die Brücken? Also gut, die eine Brücke, die Ponte 25 de Abril, die sieht tatsächlich aus wie die Golden Gate Bridge, so um die 2 Kilometer lang. Ist aber wirklich dann auch, ich glaube, ich kann es nicht ganz sicher sagen, es gibt dann sogar so Zollstationen obendrauf. Wenn du da mit dem Fahrrad langfährst, dann kriegst du wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und wirst dann vielleicht auch erstmal für die Nacht irgendwo eingesperrt oder sowas. Aber eigentlich war klar, die Fähre können wir auch nicht nehmen. So machen die Einheimischen in Lissabon das, die fahren dann mit der Fähre eben aufs andere Ufer rüber. Es gab noch die dritte Option oder halt den ganz langen Umweg, den du schon angesprochen hattest. Und die dritte Option ist halt eine 17 Kilometer lange Brücke. Und Vasco da Gama Brücke heißt die, glaube ich. Und dann sind wir da am frühen Morgen uns auf unsere Bikes geschwungen. Die App hat sich geweigert, uns da drüber zu führen. Aber wir haben über Google Street View gesehen, da gibt's einen relativ breiten Seitenstreifen. Das müsste eigentlich okay sein. Sind dann losgefahren, immer auf der angehupt worden. Also das Feeling hat sich dann schon leicht verändert, als wir wirklich unterwegs waren. Und ja, dann waren wir so 2 Drittel drüber, als uns laut hupend ein gelber Wagen ausgebremst hat auf dem Seitenstreifen, sodass wir gar keine Wahl mehr hatten, als anzuhalten. Und da kommt ein wildgestikulierender Portugiese raus. Der hat ab und zu ein englisches Wort fallen lassen, aber in erster Linie erstmal auf uns.
Diese Wörter waren stupid, crazy?
Stupid, crazy, police. Das waren die drei Wörter, die gefallen sind. Ansonsten viel Portugiesisch. Mit dem Spanischen verstehst du vielleicht auch das eine oder andere Wort. Aber ich glaube, die Message war eindeutig, wir waren da ein bisschen falsch unterwegs. Es war tatsächlich eine Autobahnbrücke, was wir aber auch wirklich nicht wussten. Und dann war die Frage so, okay, was machen wir jetzt? Also unser Kollege war dann am Telefon mit der Polizei. Ich habe mir Jonathan kurz zur Seite genommen und gesagt, hey, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir uns gut mit dem stellen und einfach ganz entspannt bleiben und einfach erzählen, hey, es gab halt keine andere Option. Und ja, die Wut von dem Kollegen ist irgendwie innerhalb von, ich würde mal behaupten, 30 Sekunden umgeschlagen in was? Wirklich, ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs von Paris bis wohin? In die USA? Was? Verrückt. Und dann hat er auch seine Wut direkt vergessen. Die Polizei ist dann auch nicht gekommen. Abschleppen musste er uns allerdings leider doch. Also wurden unsere treuen Räder tatsächlich mit Spanngurten hinten auf einem Abschleppwagen festgemacht. Und wir durften dann in das Führerhaus mit einsteigen, haben uns natürlich dabei nicht ganz optimal gefühlt, weil wir, wie du ja schon gesagt hattest, eigentlich aus eigener Kraft nach Portugal kommen wollten und mussten dann zusehen, wie wir auf der anderen Seite der Brücke dann abgesetzt wurden. Freundlicherweise hat unser Gegenüber dann sich so sehr für die Reise begeistert, dass er dann abgesehen hat davon, uns irgendwie an die Polizei weiterzugeben. Aber mussten wir den Fluss nochmal umfahren und haben es dann, trotzdem noch aus eigener Kraft geschafft. Wir sind dann nochmal zurück nach Lissabon und dann wirklich runter bis in die Algarve. Aber wie du schon gesagt hattest, es ist wirklich, wirklich schwierig, emissionsfrei zu reisen, ne? Weil wir in einem klimaneutral zu reisen, in einem nicht klimaneutralen System, das ist schwierig. Und das war auch beim Transport des Bootes nach Portugal genauso, wo es keine Möglichkeiten gab, das emissionsfrei zu machen. Und ich glaube, das ist eigentlich schon das beste Beispiel dafür, dass wir einfach immer nur das tun können, was in unserer Macht ist. Aber dass trotzdem natürlich jeder kleine Schritt noch was bewirken kann.
Ja, absolut. Ich find's krass. Wir reden seit 40 Minuten über dein Buch und wir haben noch nicht über deine Überquerung gehört. Und da gibt's noch so viele Geschichten zu erzählen. Also wirklich, das Buch ist so spannend. Deswegen sieh es mir nach, wenn wir jetzt ein bisschen vorspringen, weil es gibt ja noch so viele Geschichten dazwischen. Aber irgendwann, nach vielen Wochen und Monaten und Kopfzerbrechen und logistischen Aufwendungen, bist du dann in deinen Storm, in dein Ruderboot gestiegen und bist endlich losgepaddelt. Was ist das für ein Gefühl gewesen nach diesen 3 Jahren, die du Tag und Nacht an diesem Traum gearbeitet hast, nach diesen vielen Rückschlägen, die es irgendwie so auch so schwer gemacht haben? Ja, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Erinnerst du dich noch daran, was das für ein Gefühl war?
Das werde ich nie vergessen. Also es war einfach diese Anspannung, so ein Kribbeln, so eine Nervosität in der Luft, die aber auch irgendwie schon von Freiheit und Abenteuer erzählt hat. Also es war sowas von, okay, jetzt geht's los, aber es war eigentlich eher pure Vorfreude. Und dann dieser erste Ruderschlag aus der Marine raus in den offenen Ozean hinein, ist das einfach alles von mir abgefallen. Also es waren teilweise meterlange To-Do-Listen, die vorher zu tun waren. Die waren jetzt
15 Seiten, hast du gehabt, ne? 15 Seiten To-Do-Listen.
15 Seiten, das war nur Equipment-Liste. Also To-Do-Listen gab es sogar noch mehr. Also es war schon eine ganze, ganze Menge Sachen, die man mitnehmen musste. Aber in dem Moment, das Magische ist halt einfach, es gibt ja kein Zurück mehr. Du bist jetzt los und auch dann irgendwann, ja, wenn du von der Küste weg bist, die Strömungen und die Winde erlauben dir auch nicht mehr zurückzukehren. Und sprich,
ich liebe diesen Moment beim Reisen.
Ja, absolut. Das ist eigentlich der Moment, weshalb wir das ja machen. Das ist einfach total aufregend und spannend. Und in dem Moment habe ich da Musik eingeschaltet, einfach auf Shuffle, und dann kam Holiday von Green Day, und das war für mich so dieses, ich wusste ganz genau, es wird kein Holiday, es wird total hart, jeden Tag so viel zu rudern. Aber in dem Moment war es einfach so eine Entscheidung, zu sagen, ich werde das jetzt genießen. Ich könnte jeden Tag mich dafür entscheiden, zu sagen, ich fokussiere mich auf die Schmerzen, ich fokussiere mich auf die Einsamkeit, ich fokussiere mich darauf, wie hart alles ist, oder ich genieße diese unfassbare Schönheit, diese unfassbare Freiheit. Und dann ging es los, und ich hätte echt nicht glücklicher sein können in dem Moment. Und ab diesem Moment, das Tolle ist ja auch, es gibt kein Worrying about the future mehr. Es ist vorher an Land, ja, du machst dir immer Sorgen, was könnte passieren. Aber dann, wenn du wirklich unterwegs bist, gibt's nur noch den Moment. Und das ist das Einzige, worum du dir dann Gedanken machst.
Ja, das glaube ich. Wie geht's dir heute, wenn du diesen Song hörst?
Ja, manchmal mache ich ihn an. Also muss ich ehrlich einmal sagen, ich hatte vorher zu dem Song keine Verbindung. Es waren alles Playlists, die von Freunden gemacht wurden. Ich habe die Playlists teilweise extra so gemacht, dass es mal 3 Stunden Playlists sind, manchmal 4 Stunden, weil das waren meine Ruderschichten. Ich hatte 3x4 Stunden Schichten, einmal eine 3 Stunden Schicht, um auf 15 Stunden am Tag zu kommen. Aber dieser Song, und es gibt auch noch, glaube ich, 2 andere Songs oder 1 oder 2 andere, die haben sich einfach eingebrannt, und mit denen verknüpfe ich einfach dieses ultimative Gefühl der Freiheit und des Abenteuers, was ich in diesem Moment da erleben durfte. Und das sind einfach Erinnerungen, die für immer bleiben. Und ich bin halt auch wirklich froh, dass vorher hatte ich natürlich diesen großen Traum, dann aber auch zu sehen, dass es sogar noch schöner wurde, als ich es mir vorher vorgestellt habe.
Schöner, als es dir vorgestellt hast, aber auch schlimmer, als du gedacht hast, oder? Es gibt ja auch Momente dazwischen, wo du halt auch gedacht hast, ja, scheiße, jetzt habe ich hier ein goldenes Ticket bekommen und ich kann diese Geschichte niemandem anders erzählen, weil hier ist jetzt Schluss.
Ja, in der Tat. Also du kennst das wahrscheinlich vom Reisen. Ich denke mal, einer der Gründe, warum wir so gerne reisen, ist, dass wir, ich würde mal sagen, im Leben geht alles mehr oder weniger in Wellen. Wir haben positive Erfahrungen, negative Erfahrungen, und das Reisen verstärkt das. Das heißt, wenn wir außerhalb der Box sind, wir haben intensivere positive Momente, aber auch teilweise intensivere negative Momente. Das wird wahrscheinlich jeder Reisende seine eigenen Geschichten zu haben. Und dann bei so einer Expedition sind die Hochpunkte dann vielleicht nochmal einen Ticken höher, die Tiefpunkte nochmal einen Ticken tiefer. Und die Tiefpunkte, die gab's auch. Und tatsächlich gab es davon sogar eine ganze Reihe schon direkt am Anfang der Reise. Die erste Nacht, muss man bedenken, von der Küste Portugals, muss ich erstmal durch die Straße von Gibraltar durchrudern. Das ist eine der meistbefahrenen. Ja, es gab einiges, ne? Aber das war eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten in der Welt tatsächlich. Und da bin ich tatsächlich fast von einem Cargoschiff überrannt worden, einfach weil da so viel Verkehr ist und mein Boot, was nur 1,50 hoch ist, zwischen den meterhohen Wellen halt auch visuell nicht ausgemacht werden kann. Dann in der Nacht sehen die Schiffe das sowieso nicht, sprich, die verlassen sich nur noch auf ihren Kartenplotter, auf ein sogenanntes AIS-System, auf den sie mich sehen können. Und meine Aufgabe ist halt wirklich wach zu bleiben und immer Ausschau zu halten, die Boote anzufunken, um sich zu verständigen, dass wir verschiedene Kurse haben, dass wir uns nicht überfahren. Und Nacht 1 ist direkt schon der Radiofunk zu den anderen Schiffen abgebrochen. Ich hatte zum Glück noch ein Backup. Das habe ich in dem Moment aber nicht gemerkt und musste dann wirklich ohne Funk vor den Schiffen abhauen. Und ich glaube, einmal war es wirklich nicht viel mehr als eine Blauballlänge, die mich so ein paar hundert Tonnen Koloss da verfehlt hat. Das war auf jeden Fall schon mal ein heftiger Start in die Expedition.
Belgium irgendwas hieß das Schiff, ne?
Belgium Redford hießen die, glaube ich.
Ja, Belgium Redford. Ab
sehr, sehr nah gekommen. Und dann, du musst dir das so vorstellen, du sitzt in einer Walnussschale mit zwei Rudern und du sitzt eigentlich nur 20 Zentimeter über dem Meeresspiegel. Sprich, wenn da jetzt ein 20 Meter großes Schiff wäre, wäre das schon eindrucksvoll. Wenn es aber ein 300 Meter Cargoschiff ist, dann ragt es bis zum Himmel. Und als Seefahrer, das Schlimmste, was du sehen kannst, ist ein rotes und ein grünes Licht und dazu noch das weiße Mastlicht. Das sind die beiden Navigationslichter, rot und grün, das weiße Mastlicht. Das heißt, du liegst auf komplettem Kollisionskurs mit dem anderen Schiff. Und diese Lichter waren irgendwann, die waren eigentlich, also ich musste halt komplett nach oben gucken, um überhaupt sehen zu können. Und dachte mir so, ey, das kann doch nicht sein, das ist die erste Nacht. Wenn die nicht aufpassen, überfahren die mich. Und ich hab's Gott sei Dank geschafft. Mit aller Kraft lag dann wie so ein nasser Sack an Deck, nachdem ich da eine halbe Stunde so hart gerudert bin wie noch nie in meinem Leben. Und passenderweise eine Minute, nachdem die mich verpasst haben, funken die mich an und sagen, hey, bist du ein Ruderboot? Ich denke mir so, ich habe hier stundenlang versucht, euch zu kontaktieren. Gut, ich wusste auch nicht, dass mein schiffsinternes Radiosystem kaputt war. Ich hatte noch ein Handheld-System, was ich mit an Deck rausnehmen konnte. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass die mich eigentlich nur besuchen wollten, um zu gucken, was ich da mache. Und ja, dabei hätten sie mich dann sogar fast in den ewigen Ozean befördert. Aber ich sag mal so, ich wurde auf jeden Fall ins Abenteuer begrüßt in der ersten Nacht, so kann man sagen.
Es ist so krass. Ja, also das Ding ist halt, es geht halt einfach in einer Tour so weiter. Nicht nur mit den negativen, also diese positiven, die negativen Erlebnisse, die tauschen sich halt schon ab. Und am Ende, wie du gerade schon sagtest, die sind halt einfach so extrem. Es ist halt eben nicht, am Ende vielleicht sogar in Balance, weiß ich nicht, aber es ist halt eben nicht linear, sondern es ist halt eben, es schlägt halt immer in beide Richtungen halt eben extrem aus. Lass uns mal eben ganz kurz, du bist Portugal, hast du verlassen, du bist runter Richtung Kanaren gerudert und dann rüber über den Atlantik an den Azoren vorbei Richtung Florida war dein Ziel. Das ist da, wo du gepaddelt bist. Mit optional Puerto Rico als Notfallplan, weil es auch da alles nicht so ganz funktioniert hat, wie du gehofft hast.
Ja.
Nach diesem Vorfall mit der Belgian Redford gab es einen krassen Sturm, einen der krassesten Stürme der letzten Dekade auf diesem Atlantik, in diesem Bereich, den du, ich glaube, du hast beide, wie nennen sie sich, diese Anker,
Seeanker, das ist so Parachute-Anker, das kann man sich wie so ein Fallschirm vorstellen, den man ins Wasser lässt, der das Boot eigentlich in einem Sturm sicher halten soll, sodass der Bug in die Wellen zeigt. Der Sturm war allerdings einfach so stark, dass wirklich beide Bugleinen mit den Seeankern abgerissen sind. Und genau, es war ein außergewöhnlicher Sturm.
Du hast beide Seeanker verloren. Du hast ein Paddel ist gebrochen in einer dieser Wellen. Dein Storm, ich glaube, die Reling auf der linken Seite ist komplett gebrochen und abgerissen. Also, dass das alles gut gegangen ist und du auf die Kanaren es geschafft hast, ist ein Wunder und hat wahrscheinlich, also außer dir, hat wahrscheinlich niemand geglaubt.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Ich habe dran geglaubt. Aber wenn du dann im Sturm drin bist, ist das alles nochmal ganz, ganz anders. Also wir sind extra, Storm und ich rede gerne im Plural über uns als Team. Dazu noch mein Wetterexperte. Der Wetterexperte war wirklich jeden Tag dafür verantwortlich, mir einen Forecast zu geben. Was macht der Wind? Was machen die Wellen? Was machen die Strömungen? Und wir sind extra so gestartet, dass ich schon früh hohe Wellen trainieren konnte. Also wir hatten schon früh auch mal 4 Meter Wellen im Schnitt. Mit denen Storm und ich tatsächlich relativ gut klargekommen sind und auch Spaß hatten, weil je größer die Wellen und je stärker du ruderst, du kannst die teilweise so anrudern, dass du die Wellen dann surfst. Dann nimmst du teilweise sogar wirklich hohe Geschwindigkeiten auf und machst guten Fortschritt, auch wenn es echt wie eine rasante Achterbahnfahrt ist. So gesehen kam dann die Nachricht vom Wetterexperten, der meinte, hey, wir hatten noch nie irgendwen in solchen Konditionen. Du musst in die Kabine, du musst die Seeanker auswerfen. Keine Chance, dass du rausgehst. Das kann Tage dauern. Also wir müssen so weit weg wie möglich von den Kanaren, weil wenn dieser Sturm dich auf die Kanaren hinzutreibt, dann wirst du an irgendeiner Felsenküste zerschellen. Sprich, ich habe schon Tage vorher gegen den Sturm gearbeitet, gegen die Wellen in Strömungen gerudert, um mich in eine Position zu bringen, wo ich wirklich auf dem Wasser war. Weil noch gefährlicher als ein Sturm auf dem Wasser ist ein Sturm in Küstennähe. So gesehen habe ich mich darauf vorbereitet und die Wellen sind mit Tag zu Tag zu Tag angewachsen, bis es auf einmal wirklich tagsüber pechschwarz war. Also kein Zeichen der Sonne mehr. Der Wind hat immer weiter zugenommen. Die Wellen sind zu riesigen Wasserwänden geworden. Und ja, Storm und ich sind auch ein paar Mal tatsächlich übergeschlagen, also gecapsized. Dafür ist das Boot konzipiert tatsächlich. Es hat viele luftdichte Compartments drin, die dafür sorgen, dass es sich wieder automatisch nach oben dreht. Soweit war ich darauf auch vorbereitet, also habe das auch trainiert und visualisiert und mit meinem Team alles besprochen gehabt, bis dann das erste Ruder gebrochen ist während des Ruderns. Das war ein Riesenschock, weil die Ruder sind so widerstandsfähig. Das ist, also ich hatte 4 Ruder dabei, muss man dazu sagen. 2 zum Rudern, 2 Ersatz. Und wenn das erste nach 10 Tagen schon bricht, das ist natürlich ein Riesenschock. Und von da aus wurde der Sturm dann mit jeder Stunde stärker, so dass ich irgendwann in der Kabine drin war und einfach von diesen Wasserbergen verschlungen wurde, hin und her geworfen. In der Kabine bin ich natürlich hin und her gerollt. Dass so ein Sturm schlimm ist in der Kabine, das war für mich auch klar. Aber als dann der erste Seeanker abgerissen ist und dann nochmal 20 Stunden später der zweite, war mir klar, okay, es ist wirklich ein Notfall. Denn du musst dir auch vorstellen, wenn ein Seeanker abreißt, musst du inmitten des Sturms an Deck raus und einen neuen Seeanker wieder ans Boot festmachen. Und das dauert schon mal eine halbe Stunde. Sprich, es war die schlimmste, vielleicht die gefährlichste halbe Stunde meines Lebens da draußen zwischen Wellen zu sein, die, ich will keine Zahlen nennen, das klingt eh übertrieben, wenn man das jetzt sagen würde, aber die Wellen waren einfach so hoch, dass du konntest halt den Himmel kaum sehen. Und es war halt wild. Ich habe immer wieder damit gerechnet, dass wir umgestürzt werden. Ich bin natürlich am Boot festgebunden, damit ich nicht über Bord gehe. Aber wenn ich über Bord gegangen wäre, wäre keine Chance mehr gewesen, wieder auf Bord zu kommen. Und hab's geschafft, unter größter Anstrengung diesen zweiten Seeanker zu befestigen am Boot. Dann ist der auch abgerissen. Und der Sturm war immer noch im vollen Gange und da war die einzige Option, um das Boot nicht seitwärts in die Wellen driften zu lassen, weil das würde dafür sorgen, dass es ein ums andere Mal wie eine Waschmaschine umgestürzt wird. Die einzige Option war dann rauszugehen und tatsächlich einfach zu rudern in diesem riesigen Sturm, um das Boot halt einfach nicht seitlich in die Wellen reintreiben zu lassen. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Stunden das waren. Das wird auf jeden Fall mindestens noch ein Tag gewesen sein, den ich da einfach nur an den Rudern saß und dachte, es ist gleich vorbei. Aber irgendwann kam die Sonne wieder raus und in dem Moment war klar, boah, wir werden das packen. Und bin da auf jeden Fall mehrere mentale Halbtode gestorben, würde ich mal sagen. Aber nach diesem Moment, nach diesem Sturm, den zu überstehen, war klar, egal was der Atlantik noch bringt, wir werden das auf jeden Fall packen.
Ja, das ist so krass. Also, aber auch so krass gefährlich, ne? Also ich habe hier vor vielen Monaten einen Gast gehabt, Michael, Folge 220. Der ein oder andere Hörer, der erinnert sich daran, der ist auch Atlantiküberquerung mit einem Segelboot allerdings und auch einer Crew, die alle jetzt, glaube ich, ich erinnere mich nicht mehr so die Riesenerfahrung mit Atlantiküberquerungen hatten und die sind auch in so einen Hurricane gekommen und dann halt auch Notfall abgesetzt und dann irgendwie in der letzten Sekunde noch, ich glaube, auf den Kanaren oder Azoren dann angelandet, bevor halt das Segelboot komplett untergegangen ist oder kurz davor war, unterzugehen. Also das ist schon krass. Mhm. Die hatten auch schon ziemlich Panik. Ich glaube, dein Ding ist halt wirklich noch mal next level, weil du hast ja gesagt, du willst jetzt keine Zahlen nennen, weil man kann es sich eh nicht vorstellen. Das ist halt eben wirklich genau das. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man auf 20 Zentimetern über dem Wasser halt ist und über dir vielleicht 2 Wellen übereinander halt auch sind. Das passiert ja auch oftmals, dass die sich dann halt eben doppelt so groß werden. Und dann hast du halt eben 9 Meter Wasser. Und also eine Wand mit 9 Metern, das ist ja ein 3-stöckiges Haus, weiß ich nicht, 4-stöckig, ich weiß, das ist ja mehr. Ja. Das ist ja ein Riesending. Das kannst du dir einfach nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, außer dass es einfach total verrückt ist.
Ja, total.
Und dass du dann halt auch noch draußen dann sitzen musstest und dagegen ansteuern musstest, weil deine Anker halt eben weg waren. Der zweite Anker hat auch die Reling, ne? Die linke Reling halt irgendwie rausgerissen. Da hattest du es halt irgendwie können, ja. Dann im Sturm festgemacht. Und dann treibst du auf diesem Ozean mitten im Nichts und weißt, okay, krass, du hast es also auf jeden Fall geschafft. Du lebst noch, dein Storm, deine Storm, weiblich?
Also für mich ist immer weiblich gewesen.
Storm. Okay, ja. Du und deine Storm, ihr habt es geschafft, aber du konntest dann nicht einfach nur an den Kanaren rudern, sondern du musstest dann tatsächlich einen ungeplanten Halt einlegen, um halt erstens wieder einen Anker zu besorgen und natürlich den Schaden, der entstanden ist, zu beheben. Und das hast du dann und das ist nochmal eine krasse Geschichte. El Hierro hast du das gemacht. Und du bist allerdings erstmal an El Hierro vorbei getrieben, weil die Strömung so stark war, dass du halt eben nicht anlanden konntest. Also da warst du doch auch schon wieder total verzweifelt und dachtest so, scheiße, meine Expedition, also ist jetzt, also wenn sie jetzt nicht beim Sturm vorbei war, dann ist sie jetzt auf jeden Fall vorbei. Jetzt muss ich gerettet werden, weil jetzt ist das nächste ist halt Mauretanien.
Ja, ganz surreal. Du hast absolut recht. Also Tage, nachdem man denkt, man hat den tiefsten Tiefpunkt in einem Sturm erreicht, kommt einfach diese aberwitzige Situation. Ich steuere wirklich direkt auf diesen Hafen in El Hierro zu. Wir haben ein Wetterexperten-Team an Land. Wir haben das alles perfekt geplant, aber es gibt keine Garantien auf dem Ozean. Die Strömung ist nicht verzeichnet gewesen. Es war nicht absehbar an diesem Tag, dass ein Windkanal zwischen den relativ hohen kanarischen Inseln existieren würde. Und auf einmal schieße ich an dieser Insel vorbei und ich weiß, wenn ich diesen Hafen nicht erreiche, ich kann nicht ohne Seeanker, ohne Sicherheitsequipment den ganzen Atlantik überbrücken. Sprich, wenn ich diesen Hafen verpasse, muss ich mich von der Seenotrettung retten lassen. Mein Boot ist weg. Die sechsstellige Summe ist weg. Die 3,5 Jahre Vorbereitung sind weg. Im Endeffekt, verzweiflungsmäßig war das sogar noch ein tieferer Tiefpunkt als der Sturm, weil der Sturm war einfach, du musstest in dem Moment handeln, du musstest das tun, was am besten ist, du musstest irgendwie zusehen, wie du die nächsten paar Sekunden klarkommst. Aber in dem Moment war einfach klar so, wenn das jetzt nicht klappt, das ist das Ende. Und das wäre das unrühmlichste Ende, glaube ich, gewesen, was ich so eine Expedition, vor allem nachdem wir den Sturm überstanden haben, hätte vorstellen können. Und dann habe ich El Hierro tatsächlich um ganze 10 Seemeilen am Ende verpasst. Und man muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, 32 Stunden am Stück gerudert, beide Hände an einem Ruder, das andere Ruder eingeholt, um wirklich irgendwie diesen Cut zu El Hierro zu machen und keine Chance gegen diese Strömung. Sprich, ich war schon 10 Seemeilen weiter im offenen Ozean drin und eigentlich war in dem Moment klar, yo, also entweder ich ruder jetzt ohne Sicherheitsequipment über den ganzen Atlantik, was mit Sicherheit nicht funktionieren wird, weil schon nach ein paar Tagen so ein fetter Sturm, was wird in 100 weiteren Tagen noch an Stürmen auf mich warten? Oder ich bin jetzt einfach ganz stur und ruder immer weiter zurück zur Insel und hoffe halt auf ein Wunder. Und das war dann meine Entscheidung. Und wie durch ein Wunder ist natürlich kein wirkliches Wunder, weil es schon Sinn ergibt. Es gibt einen Windschatten dieser Insel. Natürlich, die Vulkaninseln der Kanaren sind relativ hoch. Sprich, zwischen den Inseln entstehen Windkanäle, wo sich der Wind absolut
beschleunigt. Ja, du hast halt diese Vulkane, ne? Du hast halt El Teide. Und dann hast du halt Hierro, das sind ja alles Vulkaninseln und natürlich, du hast auf dem offenen Ozean diese krassen Winde, die sich dann durch diese Erhöhungen halt durch so einen Kanal drücken und dich halt eben da mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, obwohl du keine große Fläche halt hast, aber es reicht ja, dadurch.
Ja, die schießen dich dadurch, aber das Verrückte ist tatsächlich, dadurch, dass es halt diesen Kanal gibt, gibt's ja auch Windschatten dieser Insel und auf einmal, und das ist wirklich unfassbar, von meterhohen Wellen und wilder Strömung und Kampf, bist du auf einmal auf einem See, also spiegelglatte Oberfläche. Du könntest da reinschauen und dich perfekt widerspiegeln, einfach weil es gibt keinen Wind mehr, es gibt keine Strömungen mehr, dort sind keine Wellen. Und in dem Moment, als ich es dahin geschafft habe, war mir klar, oh mein Gott, ich werde tatsächlich es schaffen, El Hierro, obwohl ich schon 10 Meilen vorbei bin, nochmal zurückzurudern, diesen Hafen in La Restinga im Süden von El Hierro anzusteuern und habe das dann tatsächlich mit den letzten Körnern irgendwie geschafft. Dort haben wir über mein Team einen Kontakt gehabt. Dort ist eine große Fischer, vielleicht auch ein Insider-Tipp für viele Leute, die Kanaren bereisen wollen. Das ist so eine ich würde mal behaupten, Sailpacking-Community. Also viele Reisende mit ihren Segelbooten liegen da vor Ort. Eine sehr, sehr coole Community, die mich aufgenommen hat, mir geholfen hat. Wir haben den Schaden am Boot repariert. Tatsächlich war das an Weihnachten, am 24.12. Aber ich musste mich wirklich danach richten, was die Wetterbedingungen machen. Und am 24.12. sah es wieder so aus, als könnte ich in den Ozean stechen. Und ja, dann ging es mit Weihnachtsplätzchen, die da frisch für mich gebacken wurden, wieder ins Ozeanruderboot, in Storm hinein in die Kabine, hab mich fertig gemacht und bin dann zum zweiten Mal abgelegt. Dieses Mal aber mit einer tiefen Entspanntheit und einem absoluten Gewissen, wir werden das bis ans andere Ende schaffen. Und von den Kanaren wurde es dann mit jedem einzelnen Tag ein bisschen wärmer. Also man muss ehrlich sagen, von Portugal bis zu den Kanaren, das klingt für uns in Deutschland, klingt super warm. Ist es nicht. Das Wasser ist super kalt. Ich habe die Sonne fast gar nicht gesehen. Sprich, keine Sonne, keine Solarenergie über meine Paneele. Sprich, ich kann kein Salzwasser aus dem Meer filtern. Das heißt, ich hatte eigentlich kein Wasser, was ich trinken konnte, außer ich habe es mit der Hand selber gepumpt. Das war auch eine Riesenherausforderung direkt am Anfang. Aber diese Herausforderungen am Anfang haben dann ab den Kanaren mich wirklich diese Reise sowas von auch genießen lassen. Also meine Hände waren natürlich roh, mein Rücken hat wehgetan, mein Hintern, ich konnte mich kaum noch draufsetzen wegen den ganzen Stunden an den Rudern. Aber auf einmal, es wurde warm, es sind riesige Fische, Dorados waren das, aus dem Wasser gesprungen jeden Abend. Diese Gruppe von so 10, 15 Dorados hat mich wirklich von El Hierro bis auf die Höhe von Puerto Rico begleitet. Diese Fische waren jeden einzelnen Tag am Boot. Es war auch dieselbe Gruppe, was man an der Bissverletzung eines Fisches erkennen konnte. Und die Artenvielfalt wurde immer mehr. Auf einmal gab es Delfingruppen bis zum Horizont, Walbegegnungen so im 10-Tages-Rhythmus, also bestimmt so 14 Walgruppen insgesamt gesehen, Meeresschildkröten, dann doppelte Regenbögen. Auf einmal bist du so weit vom Festland weg, dass der Sternenhimmel so klar ist, wie man es vielleicht nur sonst in Wüsten oder im Outback in Australien vielleicht mal sehen würde. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben bemerkt, was man an Land sonst selten sieht, dass die Sterne gar nicht weiß sind, sondern dass die auch in bläulich, rötlich, in verschiedenen Farben leuchten, was mir gar nicht klar war. Man konnte sich da schon gut im Sternenhimmel auch verlieren. Und dann war es wirklich eine Woche, nachdem ich von El Hierro gestartet bin, kam einer der besondersten Momente der ganzen Reise. Es war Neujahr. Und wie auf Kommando, zum Sonnenuntergang, Delfingruppe, die Fische springen aus dem Wasser, Sonne geht unter und auf einmal fängt der Ozean an zu glühen. Das ist dieses Meeresleuchten durch biolumineszenten Plankton. Und das war so stark, wie ich es noch nie gesehen habe. Und du kannst dir vorstellen, es sind immer zwei Ruder im Wasser. Das heißt, die Ruderblätter bewegen ja die Partikel im Ozean. Und das heißt, ich hinterlasse halt immer eine goldene Spur im Wasser. Und ich habe dann immer härter gerudert, um den Ozean mehr zum Leuchten zu bringen, bis gefühlt es ungefähr Mitternacht war. Und ich dachte so, boah, okay, ich muss jetzt hier reinspringen. Also der Ozean ist natürlich stockdunkel, komplett schwarz. Also es gibt kein Leben um dich herum, also kein menschliches Leben zumindest. Aber diese Verlockung war zu groß. Ich habe mich dann am Boot festgebunden, ein paar Mal durchgeatmet, weil mir schon ein bisschen die Pumpe ging. Hinsichtlich, also wenn ich da im Wasser glühe, dann sieht mich natürlich auch jedes Meereslebewesen. Bin dann aber reingesprungen und das war einfach ein magischer Moment. Also könnte man sich eigentlich nicht besser ausmalen, ne? Weil wir haben ja auch das Glühen an Silvester und bei mir hat dann der Ozean geglüht. Ich habe selber wie so ein Avatar geglüht, bin durchs Wasser geschwommen, habe mich von Storm so ein bisschen hin und her treiben lassen, angebunden an sie natürlich. Und dann, da kommen wir noch zum weiteren Song, den ich auch sonst in meinem Leben eigentlich fast nie höre, aber es war America von Razor Light, heißt die, glaube ich, ne? Razor Light. Mhm. Und in dem Moment ist einfach so für mich, keine Ahnung, Gefühl so Schicksal. Da wurde mir erstmal so klar, nächster Stopp Nordamerika. Es wird einfach, ich werde jetzt einfach bis nach Nordamerika rudern. Und das ist ja eine Strecke von 9000 Kilometern. Es war unfassbar.
Das ist wirklich richtig geil. Also ich erinnere mich an diese Szene im Buch und ich kann es mir einfach so richtig gut vorstellen. Vor allem, weil du ja halt auch, du hast, glaube ich, auch einen Hai an einem Tag mal gesehen, der so ein bisschen hinter dir hergeschwommen ist, eine Zeit lang und so. Und ist das auch das erste Mal gewesen, dass du dann tatsächlich schwimmen warst, ne?
Ja, genau. Also der Plan ist eigentlich, einmal die Woche ins Wasser zu springen, wenn die Konditionen das erlauben. Und das ist nicht oft so, dass die Konditionen so still sind, dass man wirklich ins Wasser springen kann, ohne da zu riskieren und dem Kopf sich am Boot irgendwie auszunocken. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Dazu kommt, der Ozean war bis Portugal so wild, dass ich kein einziges Mal ins Wasser springen konnte. Die Frage ist, warum sollte man ins Wasser springen, ist natürlich ein bisschen unsicher. Aber es setzt sich so viel Plankton an der Unterseite des Bootes fest, wenn du mit 4 km/h ruderst und das dich um 1 km/h langsamer macht, was es tut, dann brauchst du natürlich eine etliche Tage länger, um auf der anderen Seite anzukommen. Sprich, du hüpfst dann mit einer Taucherbrille, Badehose und einem Eiskratzer in den Ozean und dann kratzt du die Unterseite vom Storm wieder frei, um wieder schneller unterwegs zu sein. Aber wie du schon gesagt hast, dann ab und zu, es waren in erster Linie Delfine und Wale, aber gerade wenn dann mal Haie oder ich habe auch einen riesigen Marlin gesehen, also die sind, glaube ich, jetzt nicht hochaggressiv, aber die haben ja einen Speer, der bestimmt einen Meter lang ist. Der hat bestimmt noch 4 Meter groß, halbe Tonne gewogen, also beeindruckend große Tiere. Da überlegst du dir natürlich zweimal, ob du dann da reinhüpfst. Aber ich würde behaupten, jedes Mal, wenn du im Wasser drin bist, ist schon ein aufregender Moment. Aber wenn du dann mit Taucherbrille in dieses unendliche Blau schaust, das ist unfassbar, weil du kannst so weit gucken. Also das hätte ich niemals für möglich gehalten, aber du kannst wirklich, wirklich, wirklich weit gucken. Also das hätte ich selber nicht gedacht, dass das so beeindruckend und so schön sein könnte. Und Gott sei Dank kam es einmal wirklich zusammen, dass ein relativ ruhiger Tag war, gepaart mit einem Walbesuch. Es waren zwei Minkwale, heißen ja, Zwergwale.
Die sind dann gerade hinaus, mega.
Ja, die sind nicht so zwergartig, die sind schon auch so ihre 6-7 Meter lang, aber vergleichsweise klein für einen Wal. Und die waren einfach neugierig, die waren dann knapp 2 Stunden beim Boot, sind unterher durchgetaucht, haben sich teilweise sogar mal dran geschuppert. Die waren wirklich so nah, dass man die auch theoretisch mit der Hand hätte anfassen können. Aber irgendwann dachte ich mir, komm. So, ich habe zwar auch guten Respekt vor denen, aber die wahrscheinlich auch vor mir. Bin dann mal reingehüpft und das war ganz süß. Die Wale sind dann auch wiedergekommen, aber halt eben genauso wie ich, so von wegen, ja, bleiben mal ein bisschen auf Abstand, schauen mal, was dieses Lebewesen da drüben so macht. Und haben sich dann nicht mehr großartig angenähert, aber die dann einfach mit der Taucherbrille frei im Ozean schwimmen zu sehen, das war einfach ein Traum.
Ja, das ist echt gigantisch. Also du hast ja auch wirklich, du hast ja gesagt, so in 10-Tage-Rhythmus hast du die Wale gesehen. Und es gibt ja auch einen Moment, wo der Wal tatsächlich auch echt ein bisschen scary nah war und ein bisschen scary halt auch sehr interessiert an dir war, ne?
Absolut. Also das war auch das einzige Mal, dass ich einen Buckelwal gesehen habe, der nochmal ein großes Stück länger ist. Also
ja.
Mein Boot ist so um die 7 Meter, der Wal war doppelt, also um so 13, 14 Meter vielleicht lang.
Und gibt ja auch Stories, wo die halt auf so ein Boot draufspringen, ne?
Ja, genau. Die Buckelwale sind auch die, die gerne aus dem Wasser springen und diese riesigen Platscher und Fontänen machen. Auf jeden Fall. Wie das immer ist bei so Geschichten, es ist 3 Uhr nachts, also ich komme gerade von meiner Nachtschicht zurück in die Kabine, höre draußen so ein Rauschen und ein Rauschen dieser Art ist nie was Gutes, weil das bedeutet, dass die Wellen wieder brechen und in der Regel bricht so eine Swell ja nicht in der Mitte des Ozeans, außer die wird vielleicht vom Wind übergetippt oder es sind Kreuzwellen oder sowas in der Art, aber ich dachte mir so, verdammt, es ist 3 Uhr, ich muss schlafen, ich bin total übermüdet, wahrscheinlich auch ein bisschen Sleep Deprivation schon dabei. Und guck dann wieder aus der Luke raus, halte die Luke wie so ein Schutzschild auch vor mich und krieg erstmal einen vollen Schwall Wasser ins Gesicht und denk so, oh nein, ey, die Wellen sind wieder unberechenbar. Wahrscheinlich können wir jetzt von einer Seite auf die andere geschwappt werden oder geschubst werden, bis ich damit merke, das sind gar nicht Wellen, das ist das Blowhole von einem Wal. Der Wal hat eine Wasserfontäne direkt neben meinem Boot gemacht, also so um 1 Meter, die mir auch direkt ins Gesicht dann geflogen ist. Und für so einen ganz abstrakten Moment habe ich nur so eine weiße Form im ganz schwarzen Ozean gesehen. Du musst bedenken, ich habe da einen Kopftaschenlampen da reingeleuchtet und es sah halt aus wie die Unterseite von so einem Segelboot, was da Kopf über dem Wasser hängt. Und ich dachte so, Gottes Willen, wir kollidieren, bis mir klar wurde, im Moment, das ist die Unterseite von einem Wal. Und dieser Wal, der hat mich einfach als Spielzeug betrachtet. Der hat dann angefangen, gegen das Steuerruder, was wie eine Finne unter dem Boot drunter ist, um zu lenken, wenn ich rudere. Hat angefangen, dieses Steuerruder immer stärker zu rammen. Und irgendwann wurde so stark gerammt, dass auch der Autopilot, der damit am Boot verbunden ist, dann abgerissen ist tatsächlich, sodass ich dachte, um Gottes Willen, der hat so viel Kraft, dieser riesige Wal. Ich muss irgendwie versuchen, dass der das Interesse hier an uns verliert. Weil wie du gesagt hast, wenn der irgendwie aufs Boot draufspringt, dann brechen wir natürlich durch und sind passé. So gesehen habe ich alle Elektronik erstmal abgestellt. Es war stockdunkel und ich wusste in dem Moment, A, es ist die faszinierendste Tierbegegnung meines Lebens. B, es könnte halt auch das Ende dieser Reise sein, so gesehen. Es war halt Aufregung, Freude und Aufregung komplett so, verschon uns bitte. Und der Wal war eine ganze Weile da. Der hat dann sich irgendwann gelangweilt, nicht mehr zu rammen und hat dann angefangen, wirklich das Heck des Bootes aus dem Wasser zu heben. Also meine Kabine ist am Bug und das Heck ist dann einen halben Meter, einen Meter aus dem Wasser. Wir sind dann seitlich wieder ins Wasser gefallen. Der Wal hat einfach angefangen, damit zu spielen. Und ich sitze in der Kabine und werde hin und her gerollt und denke mir so, Gottes Willen. Also lass uns die Geschichte überstehen, dann haben wir eine großartige Geschichte zu erzählen, aber bitte verschon uns. Und das war in einer Zeit, wo das Boot ein bisschen lädiert war sowieso, so gesehen.
Du hattest da schon Leck,
ging,
ne?
Schon, das Boot hatte ein kleines Leck zwischendurch. Tatsächlich habe ich es nie gefunden, weil es so klein war und es auch schwer ist, das aus dem Wasser aus zu finden, wenn man wirklich mit Taucherbrille im Wasser drin ist. Es ist aber beständig Wasser reingelaufen, was zu mir auch das mental ein bisschen schwer gemacht hat, weil du natürlich immer Angst hast, dass was passiert. Also rein kognitiv weißt du, dass das Boot nicht durch ein vollgelaufenes Compartment untergehen kann, aber deine Emotionen sagen ja trotzdem immer vorm Schlafengehen so, Gottes Willen, wo ist die Rettungsinsel, wo ist dein GPS-Tracker für dich, für deine Rettungsweste und so weiter. Und es waren schwierige Wochen. Das waren, würde ich sagen, neben dem Sturm die schwierigsten Wochen auf dem Ozean. Und nachdem der Wal uns dann verschont hat, ist er weggeschwommen, wird ein paar hundert Meter weg gewesen sein und hat dann einen riesigen Sprung gemacht. Den konnte ich nicht sehen, weil es dunkel war, aber ich habe das Klatschen gehört, das klang, als hätte jemand eine Handgranate ins Wasser geworfen. Das nochmal irgendwie diese Größe des Wales ins Verhältnis setzt. Aber ja, auch ein guter Abschied war. In dem Moment war klar so, wir packen das, aber jetzt bitte nicht noch weitere solche Erlebnisse.
Das ist wirklich, das ist schon auch echt irre, ne? Ich meine, wir reden gerade seit über einer Stunde über diese ganzen krassen Erlebnisse und jedes Mal denkst du so, okay, das war's jetzt doch. Also das, also so viele ja. Erlebnisse verkraftet doch auch einfach niemand. Wie sehen deine Hände jetzt aus? Hast du, also wie rau sind deine Hände nach so viel, nach immer?
Also ich muss erstmal sagen, es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie gut sich der Körper erholen kann. Also meine Hände sind verhältnismäßig normal mittlerweile, würde ich sagen. Aber was auch beeindruckend ist, ist, wie meine Hände
sich
währenddessen
anpassen. Kannst du die zeigen? Kann man sie sehen?
Eigentlich ganz normal,
okay.
Ja.
Also ich meine, du bist ja jetzt auch viele Monate nach deiner Tour, aber ich hab tatsächlich schon Hände gesehen von Ruderern, die halt Atlantiküberquerungen gemacht haben. Das ist schon echt krass.
Ja, die Hände waren total zerfetzt, um ehrlich zu sein. Also was mich gerettet hat, ich habe so ein eigenes Balm aus Bienenwachs und Olivenöl gemacht, das wirklich jeden Tag konsequent auf die Hände geschmiert. A, um einmal halt auch die Feuchtigkeit von den Händen fernzuhalten. B, um halt nicht komplett an den Rudern die Hände aufzuschrappen. Hat natürlich begrenzt geholfen. Aber was verrückt ist, ich hatte so viel Hornhaut, dass die Hornhaut angefangen hat, sich so zu formen, dass quasi natürliche Ruderhaltung in der Hände. Also die Hornhaut war bestimmt an manchen Stellen, stand die einfach 1,5 Zentimeter von meinem Finger ab, sodass ich quasi das Ruder da dran klemmen konnte, weil das Ruder hat natürlich die Haut so geschoben, dass die halt genau in dieser Position, das ist ungefähr, ich weiß nicht, wie man es nennt, den Knöchel von den Fingern in der Mitte, auf der Innenseite, da war einfach so viel Hornhaut, dass die quasi schon von alleine das Ruder so ein bisschen gehalten haben. Und die Hände haben natürlich absolute Abreibung erlitten, aber ich würde behaupten, das wäre sogar noch schmerzhafter der Hintern, weil du den ganzen Tag auf einem Rudersitz sitzt. Ich habe den mit Schafsfell und speziellen Kissen gepolstert gehabt, was zum Teil geholfen hat, aber dann halt auch einfach die Rückenschmerzen, die du konstant hast, weil das ist ja nicht Rudern auf einem flachen Gewässer, es ist Rudern und das Boot bewegt sich die ganze Zeit von links nach rechts. Manchmal ruderst du auf der einen Seite auf der Höhe vom Wellenkamm, dann im Wellental. So gesehen, ja, es war schon ein großer Abnutzungskampf und als ich ankam, war wirklich die Frage, bin ich gerade in der Form meines Lebens, weil ich jetzt 4 Monate jeden Tag 15 Stunden gerudert bin, oder bin ich in der schlechtesten Form meines Lebens, weil ich etliche Kilo verloren habe, keine Muskelmasse mehr übrig habe, abgemagert bin wie sonst was, und ich würde sagen, es war so ein bisschen von beidem.
Das ist auch interessant, weil du so viel abgenommen hast, obwohl du 600.000 Kalorien dabei gehabt hast. Ne? Es gibt diese eine Szene im Buch, wo du erklärst, dass du halt in Portugal im Supermarkt bist und für 400 Euro so einen ganzen Einkaufswagen mit Schokoriegeln kaufst und alle so, was auf welchen Kindergeburtstag gehst du denn jetzt gerade? Oder was hast du denn damit vor? Ja. Und du so, nee, ich paddel jetzt mal rüber nach Florida. Du hast auch so diese Expeditionsnahrung, diese extra kalorienreiche Expeditionsnahrung dabei gehabt. Und trotz all diesen Kalorien und dieser krassen Anstrengung hast du abgebaut, ne?
Ja, absolut. Also wie du sagst, es waren, glaube ich, 4 Expeditionspackungen 1000 Kalorien. Das war meine Basis. Das waren die Basiskalorien pro Tag, also schon mal 4000. Dann den Einkauf, den du in Portimao beschreibst, das war wirklich nur, die Schokolade war wirklich nur da, weil sie einfach gut schmeckt und weil sie Kalorien hat. Und dann davon gab es auch eine ganze Menge Sachen, wo du einfach sagst, Hauptsache Kalorien, weil ich eben Defizit sein werde. Dann hatte ich 25 Kilogramm Erdnussbutter dabei. Davon war ein 10 Kilo Fass Erdnussbutter. Also wirklich ein 10 Kilo Fass Erdnussbutter. Das sieht so aus, wie wenn man im Baumarkt so ein Fass mit Farbe kauft. Und ja. ich hab das alles weggesnackt tatsächlich. Dann dazu auch vielleicht gar nicht so unwichtig, so Kleinigkeiten wie so mal ein Kaugummi oder einfach irgendwelche Flavors, weil wenn du den ganzen Tag ruderst, du machst Sport, du bist im Salzwasser, was hast du dann auf einmal für einen Geschmack in deinem Mund? Alles ist natürlich salzig, du bist ständig dehydriert. Sprich, es gab auch einfach ein paar Sachen, die einfach lecker geschmeckt haben. Beim Tag habe ich, und das ist eine Mindestanzahl, 7000 Kalorien gegessen und mit Sicherheit 10.000, 12.000 verbrannt.
Wow, also das ist, also ich meine, ich mach viel Fahrradtouren, so Bikepacking, und also ich verbrenne halt schon auch mal so 6.000, 7.000 an einem Tag, schaffe ich wohl auch, aber die, also 10.000 bis 12.000, das ist schon echt krass. Und klar, ja. Verständlich, ich meine, wenn du 15 Stunden am Tag paddelst und dann auch noch so wenig Pause und dann halt auch so wenig Schlaf, auch, also das ist einfach für den Körper und für den Geist schon auch echt irre, was das für eine, was du da erlebst, ne? Also du weißt, was ich meine. Also das ist total krass. Und wir haben jetzt tatsächlich seit den Kanaren nur über die Highlights gesprochen. Man darf dabei nicht vergessen, dass Stürme nicht aufgehört haben, ne? Also das kam immer noch alle paar Tage dazu, dass ein krasser Swell dazu kam, dass Sturm aufkam und dein Handy komplett aufgegeben hat, du gar keine Kommunikation nach außen hattest, du gar nicht mehr wusstest, wie die Wetterbedingungen waren, es nach wie vor halt irgendwelche, dein AIS irgendwie ausgeschlagen hat, weil irgendwelche Schiffe in der Nähe waren. Das sind so diese kleinen Dinge, die jetzt gerade noch so wegfallen, die aber auch noch alle stattgefunden haben.
Ja, also wie du sagst, das mit dem Handy, das hätte ich mir niemals ausmalen können. Du musst bedenken, ich habe wirklich alles in vierfacher Ausführung mitgenommen. Ich habe 4 Handys dabei gehabt. Also 4 Handys, 4 wasserdichte Handys in wasserdichten Behältern. Und man unterschätzt einfach total, was die Kraft des Ozeans ist, wie der es halt auch Elektronik zerfrisst. Die Handys waren wichtig, weil ich die mit einem Satellitengerät paaren konnte und über den Satelliten dann Kontakt zu meinem Wetterexperten und zu meinem Team an Land, auch zu meiner Familie und auch zu all den Leuten, die das über die sozialen Medien oder über meine Webseite verfolgt haben. Da wurden ja immer alle paar Stunden eigentlich GPS-Signale geschickt, sodass man es in Echtzeit verfolgen konnte. Und dann kommt dieser Moment. Ich hatte gerade meinen 26. Geburtstag in der Mitte des Atlantiks gefeiert. Anfang Februar war das, auf dem Wasser. Und ich komme, glaube ich, gegen Abend in die Kabine zurück rein und will mein Handy aufladen und es lädt nicht mehr. Ich denke so, oh Gottes Willen, so, das ist mein letztes. Es sind schon 3 Handys kaputt gegangen. Ich habe es schon aufbewahrt in dreifacher wasserdichten Taschen und es lädt nicht mehr. Und dann alles versucht, es in Reis getan, die Anschlüsse getauscht, die Kabel getauscht und irgendwann ist mir klar, ich habe jetzt noch 18% Akku und das entleert sich eh relativ schnell am Ende. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch 1-2 Nachrichten nach Hause schicken können und dann habe ich keine Kommunikation mehr zum ganzen Rest der Welt. Und in dem Moment habe ich mich rausgesetzt. Es war ein Tiefpunkt. Mir war klar, verdammt, jetzt wird's richtig schwer. Weil ich weiß nicht mehr, wo ich reinrudere. Ich kann Stürmen nicht mehr präventiv ein bisschen ausweichen. Vor allem der letzte Teil mit den Bahamas. Das ist ein Archipel mit über 400 Inseln, mit Sandbänken, Riffen, Schiffswracks, Felsen, allen möglichen Sachen. Ich werde keine einzige Guidance haben. Ich muss das alles alleine bewältigen. Und da war mir in dem Moment echt ein bisschen bange. Ich dachte, boah, ob das klappt, keine Ahnung. Ich saß dann draußen und dann kam mir dieser eine Gedanke. ein ganz merkwürdiger Gedanke, wo ich dachte, du bist jetzt alleine. Und dann musste ich irgendwie grinsen, weil mir eingefallen ist, Moment, ich bin 63 Tage hier alleine gewesen. Alles, was ich hatte, war eine Nachricht am Tag von meinem Wetterexperten. Und einmal die Woche hat mein Bruder all die Supportnachrichten von meinen Freunden in einer E-Mail weitergeleitet. Da habe ich dann gehört, wie die Story auch Wellen geschlagen hat, ganz weit entfernt, wo Leute das unterstützt haben, die ich vorher gar nicht kannte, die sich davon inspiriert gefühlt haben. Das hat mir eigentlich immer viel Kraft gegeben. Das war auf einmal weg. Aber dann halt zu denken, jetzt bin ich alleine, nach 63 Tagen, wo ich eigentlich schon allein auf dem Ozean war, ich musste immer wieder einfach lachen. Und dachte so, was ist denn mit dir? Klar bist du alleine, aber du warst die ganze Zeit auch alleine. Also es wird sich was ändern, aber du wolltest doch dieses Abenteuer haben. Und für mich das Wort Abenteuer bedeutet, keine Sicherheiten zu haben und nicht den Ausgang vorher zu wissen. Und in dem Moment, 63 Tage auf dem Ozean, in der Mitte des Atlantiks, war mir klar, jetzt wirst du das wahre Abenteuer erleben. Und dieser Mindset-Shift in diesem Moment hat mich, glaube ich, rübergebracht. Weil ab diesem Moment habe ich es einfach genossen und gesagt, weißt du was, das ist jetzt das wahre, wahre, wahre Abenteuer. Und all die verrückten Sachen, die dann passiert sind, die sind dann auch wirklich erst angekommen, als ich angekommen bin, durch Erzählungen. Aber dann bist du halt wirklich mit deinen Dorados, mit der Dorado-Gruppe, die mich verfolgt hat und all den Lebewesen und meinem Boot komplett alleine auf dem Ozean. Und das war eine sehr besondere Erfahrung.
Das glaube ich. Das ist schon auch echt was Besonderes. Du hattest ja dann ein Problem mit dem Handy, genau. Und dann war auch die Frage, brechen wir jetzt hier ab im Sinne von aussteigen geht natürlich nicht. Also fahren wir jetzt einfach nur nach Antigua, das wäre der kürzeste Weg. Und dann ist da die Reise vorbei, weil von Antigua kannst du nicht Richtung Norden rudern, was dein Ziel ja war, Florida. Dann ja, gab es die Option Puerto Rico als Plan B oder halt eben direkt nach Florida zu paddeln. Wie hast du dich entschieden?
Puerto Rico wäre eine sinnvolle Option gewesen. Ich glaube, das sagt schon viel über meine Entscheidung aus. Es wäre sinnvoll gewesen, A, weil ich Spanisch spreche, B, weil es auf dem Weg liegt, C, man hätte nochmal ein neues Handy sich kaufen können, man hätte ein paar Sachen reparieren können. Aber ich glaube, was am meisten dagegen gesprochen hat, war einfach der Zustand meines Bootes in dem Moment. Storm war nicht im besten Zustand. Also sie war natürlich eine ganze Weile schon im Wasser. Wir waren auch vorher in der Marina schon 2 Monate im Wasser. Sie hatte ein Leck. Wir waren in einem Moment, wo ich gesagt habe, wenn wir jetzt an Land gehen, dann sind wir nicht morgen wieder auf dem Wasser, weil dann sind wir erstmal in einem Moment, wo wir eine Menge Reparaturen machen werden. Bis die Reparaturen gemacht sind, ist Hurricane-Saison. Dann werden wir auch nicht auf dem Wasser sein. Und selbst wenn wir in Puerto Rico an Land gehen, müssten wir durch den alten Kuba-Kanal rudern. Und der alte Kuba-Kanal, der ist, ich will keine falschen Angaben nennen, aber ich würde mal so behaupten, zwischen 15 und 20 Seemeilen breit. Das reicht natürlich allemal für ein 1,50 Meter breites Ruderboot, aber es gibt überhaupt keinen Handlungsspielraum, wenn das Wetter so oder so ist. Ich hatte keinen Wetterexperten, hätte den vielleicht zu dem Zeitpunkt dann wieder aktivieren können, aber trotzdem nichts machen können. Wenn da jetzt ein Sturm von Norden runterzieht, wäre ich einfach auf die Felsenküsten, auf die Riffe Kubas getrieben worden. Eventuell hätte ich das Boot verloren. Und für mich war klar, wenn ich das jetzt mache, ich ziehe es in einem durch. Und ich werde eine nördliche Route angehen. Ich werde die alleine machen. Habe dann wirklich wochenlang in den wenigen freien Minuten auf See nach meinen harten Ruderschichten angefangen, den Kartenplotter zu studieren und zu schauen, welche Routen könnte man durch die Bahamas wählen. Habe mich dann für die Bahamas entschieden. Und bin ein bisschen überrascht worden, wie schwierig das tatsächlich war.
Eine Route, die vor dir auch nur ein Pärchen aus Südafrika erfolgreich gepaddelt ist, ne?
Genau, also im Endeffekt, das war wirklich etwas Besonderes. Es war die erste Person, die jemals durch die Bahama-Bank alleine durchgerudert ist, in einem Ruderboot. Und die Bahama-Bank, das sind so besondere Gewässer, die sind so türkis, die kannst du selbst als Astronaut aus dem Weltall erkennen. Auch natürlich, weil diese türkisen Gewässer so breit sind. Also es sind teilweise hunderte von Kilometern, wo die Gewässer so sind. Auf einmal waren riesige Meeresschildkröten da, ich habe Flamingos gesehen, eine ganze Menge Haie. Im Ozean habe ich, glaube ich, nur 2-3 Haie gesehen. Auf einmal waren Gruppen von 20-30 Haien um das Boot herum. Und ich habe mich für diese Route entschieden, obwohl dort viele Felsen sind, Sandbänke sind, teilweise, wie gesagt, gestrandete Schiffe, sogar abgestürzte Flugzeuge, Riffe. Man muss natürlich bedenken, beim Rudern, du ruderst in die Richtung, in die du nicht schaust. Du schaust ja rückwärts, du ruderst in eine Richtung, wo du nicht vorausschauen kannst. Sprich, es war wirklich akribisch geplant, nach Koordinaten. Die habe ich mir auf den alten Packungen vom Expeditionsessen alle aufgeschrieben, die Koordinaten, und dann absolut brutal nach Koordinaten gerudert. Alle 3 Sekunden oder alle 3 Ruderzüge einmal kurz aufgestanden, selber visuell nochmal geschaut, ob das da wirklich nichts ist, weiter gerudert. Und das ging wirklich Tage so, schlaflose Tage, in denen ich durch die Bahamas durchgerudert bin. Es war natürlich ein absoluter Traum, wie schön das ist. Das Blöde ist nur, ich war 130 Tage unterwegs zu dem Zeitpunkt. Und es war noch ein einziger Tag, bis ich das Festland Nordamerikas erreiche. Aber wie das so oft im Leben ist, die schwierigste Herausforderung liegt halt direkt bevor wir das Ziel erreichen. Und in diesem Fall war es halt wirklich sogar eine Naturschwierigkeit. Es ist der Golfstrom. Der Golfstream, eine Strömung, eine der stärksten Strömungen in der ganzen Welt, die mit bis zu 5-6 Knoten nach Norden zieht, die halt wirklich schwer ist zu passieren in einem Ruderboot, mit dem du halt 2,5-3 Knoten ruderst. Sprich, ich brauchte noch eine Wettervorhersage. Und habe mir da eine Insel ausgeguckt, die letzte Insel vor dem Golfstream, habe die angerudert und habe nach einer Wettervorhersage gefragt. Und ich denke, das würde wahrscheinlich auch ganz interessant sein, das im Buch zu lesen. Bin dann durch absoluten Zufall auf einer der 10 exklusivsten Privatinseln der ganzen Welt gelandet. Und war auf einmal unter Milliardären und den Superreichen der Vereinigten Staaten. Den Menschen, die wahrscheinlich am wenigsten mit einem Zero-Emission-Traveler im Ruderboot zu tun haben in ihrem Leben. Aber das waren die ersten Menschen, die ich dann gesehen habe, bevor ich einen Tag später in den USA angekommen bin.
Das ist so krass. Wie war das, wieder unter Menschen zu sein und dann halt auch diese Menschen? Also erstens haben die dich ja wahrscheinlich angeschaut wie ein Alien, nachdem du halt eben so lange auf dem Atlantik warst. Was ist das für ein Gefühl gewesen?
Ganz merkwürdig, weil normalerweise leben diese Menschen in einer Bubble, wo wir die wahrscheinlich niemals treffen würden. Andererseits, diese Menschen würden natürlich auch niemals Reisende wie uns treffen. So gesehen, das war so ein bisschen Abschnuppern erstmal, aber die Leute, das ist das Verrückte, die haben mich eigentlich eher begrüßt wie so ein Rockstar, obwohl ich natürlich im Vergleich zu den Leuten vielleicht noch einen zweistelligen Betrag auf dem Konto hatte, keine Ahnung, aber es war wirklich wild und auf einmal wurde ich halt dann wirklich von 100 Menschen belagert. Also es war wirklich gerade das Osterwochenende, all die Superreichen waren da und auf einmal war ich ein Blitzlichtgewitter. Die Leute haben sich hingestellt, Fotos mit mir gemacht und ich sah natürlich aus wie ein Schiffsbrüchiger nach 130 Tagen. Hab da Hände geschüttelt und Fotos gemacht und gelächelt und habe mich halt eigentlich nur gefragt, was ist eigentlich in der Zwischenzeit in der Welt passiert, in der ich abgeschnitten vom Kontakt zu allen war. Und ja, es ist ein total skurriler Empfang gewesen, den man, glaube ich, sich auch so nicht ausdenken kann. Und es ist auf jeden Fall...
Hast du die Rechte an deiner Geschichte verkauft?
Nicht auf der Insel.
Die müssen doch einen Film daraus machen. Aber du hast es gerade. Wie war das denn so nach dieser langen Zeit dann wieder so zu erfahren, was in der Welt in der Zwischenzeit passiert ist? Denn die Welt dreht sich weiter und es sind natürlich sehr viele verrückte Dinge passiert, die du bis dahin nicht mitbekommen hast. Kannst du da vielleicht auch ein Beispiel nennen?
Naja, ich kann dir ein Beispiel nennen. Also das war tatsächlich, das waren die ersten Worte, die mir gesagt wurden, als ich gefragt habe, was ist überhaupt passiert. Das war auch auf dieser Insel. Ich muss auch dazu sagen, das waren so ein paar, wahrscheinlich eher die Teenager, Töchter, Söhne der Superreichen, die mir dann eine passende Antwort gegeben haben, was ist in der Zwischenzeit passiert. Nummer 1, die Kardashians haben eine neue TV-Show, ganz wichtig. Nummer 2... Will Smith hat irgendwem irgendeine Backpfeife gegeben, wo ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und Nummer 3, ja, in Europa, da ist irgendein Krieg. Irgendwas mit dem Krieg. Ich dachte, was? Das ist erstens, wie kann das an Nummer 3 sein? Und könnt ihr mir mal bitte ein paar Details geben? Das ist komplett an mir vorbeigezogen. Ich war auf dem Ozean, hab überhaupt nichts mitbekommen und hab dann danach angefangen, mich wieder so ein bisschen zu resozialisieren in der Welt.
Also das ist doch der größte Schock, oder? Wenn du so lange auf dem Ozean unterwegs bist und dann irgendwie erfährst, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und da jetzt einfach ein Krieg nicht weit weg von der Heimat ausgebrochen ist und du das alles nicht mitbekommen hast.
Ja, absolut. Also ich habe mich halt auch wirklich gefühlt, als hätte ich Zeit auf dem Mond verbracht. Also das ist ja was, also ich bin auch froh, dass ich es auf dem Ozean nicht gewusst habe. Es gab auch zu der Zeit, als ich noch Nachrichten bekommen habe, es gab einen abgesprochenen Filter für meine Familie, für mein Team an Informationen, die ich haben wollte und ich nicht haben wollte. Die Informationen, die ich haben wollte, waren Informationen, die nicht meine Sicherheit auf See gefährden. Ich weiß nicht, ob die Information eines Krieges meine Sicherheit auf See gefährdet hätte, aber es hätte bestimmt mein Mindset oder auch meine Gedanken beeinflusst. So gesehen war auch klar, wenn irgendwas Schlimmes mit der Familie oder gesundheitlich oder so passieren sollte, wenn ich auf dem Ozean bin, bitte erst danach sagen. Also nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern weil das natürlich, das Mindset ist alles, was du da draußen hast. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich die Expedition machen wollte, weil ich selber Sport- und Performance-Psychologie studiere. Mich interessiert alles, was mit High-Performance-Mindsets zu tun hat. Ich wollte diese Erfahrung auch am eigenen Leib machen. Aber gewisse Nachrichten können einen natürlich in eine negative Gedankenspirale bringen, die dann auch dazu führen kann, dass man auf See die falschen Entscheidungen trifft. Vor allem, wenn man ganz alleine ist und keinen Kontakt zu Menschen in der langen Zeit hatte. So gesehen war ich froh, diese Informationen nicht auf See erhalten zu haben. Ja.
Du bist dann am nächsten Tag bist du in den USA tatsächlich halt angekommen. Was ist denn, also das ist ja wirklich emotional, ist das ja eine wirklich richtige Achterbahn, diese ganze Reise. Und jetzt zum Schluss kommen diese Emotionen natürlich in sehr, sehr kurzen Abständen. Einerseits hast du jetzt gerade diesen Kontakt zu diesen außergewöhnlichen Menschen oder zu dieser außergewöhnlichen Gruppe an Menschen gehabt und andererseits bist du am nächsten Tag dann halt auch wirklich in den USA angekommen. Das, was halt alle gesagt haben, nicht machbar ist. Du bist angekommen, du hast die USA betreten. Was ist das für ein Gefühl gewesen?
Erstmal sehr schwer zu glauben. Sehr, sehr, sehr schwer zu glauben, weil du siehst ja jeden Tag nur blau. Sprich, du hast 100 Tage immer den Horizont gesehen, der Horizont war ja auch immer gleich weit weg. Sprich, irgendwann ist es da draußen wirklich schwer, merkwürdig das klingen mag, irgendwann fragst du dich halt wirklich, kommt da irgendwann überhaupt nochmal Land? Weil das ist ja jetzt mein Leben. Mein Leben ist jetzt hier zu rudern und es bringt mir nichts, nach dem Horizont zu schauen, weil der ist jeden Tag blau, der ist jeden Tag gleich. So gesehen, auf einmal auf der Karte zu sehen, es sind nur noch 3 Seemeilen, auf einmal siehst du das Land, auf einmal riechst du das Land. Also ich bin ja in der Nähe von Miami vorbeigerudert, also nördlich von Fort Lauderdale rausgekommen, in auch einer wunderschönen Gegend. Und diese Area, diese Metropolitan Area Miami, strahlt einfach so viel Licht ab, dass die gesamte Nacht, in der ich durch diese Strömung gerudert bin, es war wie Tag. Sowas, also ich war es nicht mehr gewohnt. Für mich waren die Nächte des Atlantiks dunkel schwarz. Und auf einmal war die Nacht, ich brauchte nicht mehr mein Navigationslicht anzumachen. Dann habe ich diesen Golfstrom passiert, vor dem ich eine Menge Respekt hatte, weil das auch alleine halt vorher noch niemand passiert hatte, so. Es hat geklappt. Auf einmal bist du nur noch 3 Seemeilen von der Küste entfernt und ich habe mich wirklich auf dein Deck umgeschaut, als müssten da irgendwo meine Emotionen rumliegen, weil ich wusste es nicht. Also mein Leben war jetzt, den Ozean zu rudern, jeden Tag dieselben Sachen zu machen und jetzt auf einmal hast du dein Ziel erreicht und du weißt für einen Moment nicht, wie du dich fühlen sollst. Bist du jetzt außer dir vor Freude, weil du das unmögliche Ziel wirklich erreicht hast? Oder bist du tatsächlich sogar traurig, weil du dich in dieses neue Leben, dieses Abenteuer in gewisser Weise in den Ozean auch ein bisschen ein Stück weit verliebt hast, so komisch das klingt. Und ich glaube, bei mir war es beides. Es war einfach so, ich bin gerade überhaupt nicht bereit anzukommen, aber ich komme jetzt an, unfassbar. Und bin dann durch ein Inlet in den Intracoastal Waterway gerudert. Hillsborough Beach heißt das in Florida. Und bin zu einem Polizeiboot gerudert, habe gesagt, hey, ich bin gerade über den Ozean gerudert. Darf ich irgendwo anlegen? Ich muss mich vielleicht noch um ein Visum kümmern und weiß nicht, wie das läuft. Da lief dann gerade die Osterparade mit Booten. Die haben da laut Musik gemacht. Dem Sheriff war es total egal. Er hat gesagt, ja, Anker einfach irgendwo. Aber schau mal hinten, da stehen 2 Leute, die dir zujubeln. Ich dachte, das kann nicht sein, weil alle haben gejubelt. Alle haben da Drinks in den Händen gehabt, Musik gehört. Und ich dachte, der vertut sich, weil ja auch niemand wusste, wo ich war, weil ich ja keinen Kontakt mehr zum Festland hatte. Ja. Und das waren meine Eltern einfach. Die stehen da auf dem Pier, winken mir zu. Und tatsächlich hat meine Familie über mein Team eine Möglichkeit gefunden, mich weiterhin auf dem Ozean zu tracken, als ich selber keine Signale mehr senden konnte. Und die haben mich dann da in Empfang genommen. Und in dem Moment war es dann so, ja, also ich bin natürlich traurig, den Ozean hinter mir zu lassen, aber es ist einfach nur noch Freude da. Wir liegen uns wieder in den Armen. Ich bin angekommen und in dem Moment war es mir erstmal klar, was ich da eigentlich geschafft habe. Und es war einer der schönsten Momente, wie man sich vorstellen kann.
Ja, sehr, sehr, sehr emotional bestimmt.
Ja, absolut.
Ja, mega. Du bist dann wahrscheinlich eine Zeit lang mit denen geblieben, aber du musst ja noch nach Pittsburgh.
Ja, tatsächlich, in der Tat. Das hatten wir eben so ein kleines bisschen angeschnitten. Ich bin angekommen und die Frage war erstmal so, bin ich jetzt in bestechender Form, bin ich in katastrophaler Form? Die Frage hat sich dann relativ schnell erklärt. Das lag daran, dass ich natürlich monatelang keinen Bakterien ausgesetzt war und mir dann innerhalb von einem Tag oder ein paar Tagen direkt erstmal Covid eingefangen habe. Da war ich natürlich dann erstmal wieder in Isolation. Aber die Isolation war ich ja im Endeffekt dann gewöhnt. Es war ganz gut, um erstmal auf diese Millionen Anfragen von Freunden, Medien, allen möglichen Sachen in Ruhe zu antworten, um mich da nicht zu überfordern. Dann, als ich dann wieder fit war, habe ich auch relativ schnell in Florida, ich habe ein paar Vorträge gehalten, ein paar Sponsoren wirklich schnell gefunden. Ich weiß nicht, ob du auch die Erfahrung aus den USA hast, dass gerade bei so Sachen Live Your Dream die Amerikaner direkt an Bord sind und auch dann großartig als Sponsoren einspringen. Das habe ich da auch erlebt. Hatte dann ein paar Wochen später ein Bike in der Hand, ein wunderschönes Gravel-Bike. Nee, ist kein Gravel-Bike, ist schon ein Roadbike, aber auf Long-Distance-Touren ausgelegt, also sogar mit Titanrahmen, mit dem ganzen Setup. Und saß dann wieder im Sattel und hab's einfach genossen. Also ich habe dann gemerkt, so diese ganzen Stunden Rudern lassen das Fahrradfahren relativ easy und entspannt wieder sein. Ich habe es einfach genossen, da den A1A, das ist dieser Coastal Highway in Florida, einmal hochzufahren, dann durch die Appalachen, wirklich durch auch Teile von West Virginia, die ja auch wirklich nicht erschlossen, nicht touristisch sind, was mir natürlich ein riesen Kontrast war, diese absolute Armut in West Virginia zu dieser Milliardärsinsel in den Bahamas. Mhm. Und hab's dann tatsächlich nach 171 Tagen purer Reise von Paris bis nach Pittsburgh geschafft und bin in der alten Stahlarbeiterstadt angekommen, die quasi die Brücke geschlagen hat, die ich schlagen wollte.
Also ich applaudiere dir, weil es ist einfach so unglaublich, so wirklich unglaublich, dass du das halt aus reiner Muskelkraft mit null Emissionen geschafft hast, diese Reise zu absolvieren mit diesen vielen Hindernissen. Also das ist ja unglaublich, mit du hast ja allem getrotzt. Also jetzt dürfen wir nach diesen 90 Minuten, 100 Minuten, die wir jetzt sprechen, nicht vergessen, wo wir gestartet sind, und zwar bei der Diagnose Blasenkrebs. Das ist halt eben das Verrückte, das vergisst man nach dieser langen Zeit, die wir jetzt hier gesprochen haben, halt eben, dass du allem getrotzt hast und es geschafft hast und allen gezeigt hast, dass wo ein Wille, ein Weg, und das Ganze halt auch noch wirklich aus eigener Überzeugungen und eigener Muskelkraften. Deswegen Chapeau an dich deine Kraft. Was ist jetzt, du hast jetzt dieses Buch herausgebracht, nochmals. Mhm. Unglaublich gutes Buch. Ich lese viele Bücher und entsprechend weiß ich wirklich zu schätzen, wenn ein Buch wirklich gut ist. Und ich hoffe, dass ganz viele das jetzt kaufen werden und nochmal lesen werden, weil auch wenn wir sehr ausführlich über deine Geschichte gesprochen haben, haben wir es halt eben dann doch am Ende nicht. Und es gibt sehr, sehr viele Geschichten, die nicht erzählt worden sind, die halt nur in diesen Seiten halt zu finden sind. Wie geht das jetzt für dich weiter? Was ist jetzt so, du hast ganz kurz gesagt, auf der Insel hast du die Filmrechte nicht verkauft. Das heißt, du hast sie auf jeden Fall verkauft. Kommt jetzt ein Film über dich und deine Geschichte?
Ja, erstmal hast du natürlich vollkommen recht. Also das Schöne ist und auch was mich so glücklich macht an der ganzen Reise, wir können hier sitzen, 2 Stunden erzählen und ich habe das Gefühl, wir haben halt noch nicht mal ein Viertel der Geschichten erzählt, die wirklich passiert sind. Deshalb ist das Buch dann auch satte 311 Seiten dick geworden mit einem 35-seitigen Bildteil noch dazu, dass man sich das alles ein bisschen besser vorstellen kann. Das war natürlich ein wunderbares Projekt, das wirklich auch für mich selber einfach so die Geschichte runtergeschrieben zu haben. Ich denke mal, wenn man da mal zurück an die Diagnose denkt, wenn du das damals dem Julian im Regionalexpress in die Hand gedrückt hättest, ja, wahrscheinlich dich für verrückt erklärt, gesagt, wie? Also, dass das wirklich so passiert ist, bin ich natürlich unfassbar dankbar auch dafür, ja, dass ich das überhaupt erleben durfte. Und ja, gleichzeitig muss ich sagen, diese Reise hat natürlich alle meine Vorstellungen übertroffen. Wenn man mal daran zurückdenkt, wie wunderschön die Fahrradreise mit Jonathan war, bis runter in die Algarve, was einfach für eine Fülle an unfassbaren Erlebnissen und Abenteuern ich dann auf dem Ozean erleben durfte. Nordamerika, da haben wir ja sogar noch eine ganze weitere Reise, die wir überhaupt nicht besprechen konnten mit super Erlebnissen. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass diese Art des Reisens einfach mich erfüllt, mein Leben bereichert hat und ich natürlich auch jetzt schon sagen kann, dass es nicht die letzte selbst angetriebene emissionsfreie Reise über Kontinente und Ozeane gewesen sein wird für mich. Genau, und da wird es in Zukunft mit Sicherheit auch nochmal eine Möglichkeit geben, da zusammen einzutauchen und weitere tolle Reisegeschichten für diese Outdoor- und Off-the-Path-Community zu erzählen.
Mega, mega. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auf das nächste Projekt, weil ich hoffe, du bist dann wieder zu Gast und ich darf wieder ein geniales Buch lesen und verschlingen und dich darüber im Detail ausfragen, wie ich es jetzt in den letzten fast 2 Stunden gemacht habe. Julian, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir vielmals für deinen Mut und dass du das heute mit uns geteilt hast. Alles, alles Gute, mein Lieber.
Vielen, vielen lieben Dank, Sebastian, und auch danke an dich, dass du Reisenden wie uns die Plattform gibst, und ich hoffe natürlich, dass der Community gut gefällt.
Ja, also genau aus dem Grund habe ich das vor vielen Jahren gegründet und ich freue mich sehr, dass ich heute dir die Plattform geben konnte.
Dankeschön.
Bis bald. Gracias.
Gracias, hasta luego.